Hallo und herzlich willkommen, liebe SupporterInnen, bei Hooked on Topic Nummer 90 mit mir, dem Robin, und dieses Mal wieder dem Tom. Hallo. Heute mal ohne großes Gast oder Spezialthema, es sei denn, das möchte ich dir gerne die Möglichkeit geben zu sagen, wenn du jetzt doch ausschließlich über Achievements reden wolltest, würde ich auch alles vom Tisch räumen, was wir vorher hatten.
Ich möchte zumindest sagen, dass ich den letzten Podcast sehr genossen habe mit den Anekdoten über die eigenen Achievement-Süchte. Und das fand ich sehr schön. Gerade als Außenstehender kann man da sehr mit dem Finger drauf zeigen und sagen, haha.
Oh. Ja, tatsächlich, ich kann noch einen schönen Nachtrag dazu auch geben, ganz kurz. Ich dachte, du hast irgendwas Schönes, wow, beeindruckend oder so, aber
nein,
hast du gar nicht.
Das hat Spaß gemacht, würde ich damit sagen.
Ich habe diese Woche, letzte Woche, wirklich ziemlich viel Xbox gezockt, auch so ein bisschen mit, ich will jetzt wieder Achievements sammeln, unter anderem Just Cause 4 und so ein Kram. Und da habe ich in den letzten, ich glaube, irgendwie 7 oder 8 Tagen, ich glaube, wie viel ist das, 3000 Gamerscore bekommen oder 3500 oder sowas, und dachte mir so, jetzt kam ich endlich mal auf dieser scheiß Rangliste, die immer angezeigt wird, an Speckobst vorbeiziehen und macht davon einen Screenshot. Der hat über 10.000.
Der war auch wieder
Der hat einfach 10.000 in der gleichen Zeit.
Äquivalent von 10 vervollständigt.
Genau. Hier? Genau, der hat irgendwie 10.000, vielleicht sind es auch 9.500 oder sowas. Jedenfalls so diese Zahl, wo ich so dachte, du bist doch ein Arschloch. Das kann doch nicht sein, dass das einmal. Weil ich glaube, was für Black Ops hier gerade war, ist halt an die 700.000 zu knacken in seinem Gamerscore, weil er gerade irgendwie bei 699 war oder so.
Er ist extra motiviert.
Ja, genau. Und da war noch so Zeug, so Spiele drin, wo ich so dachte, da hast du doch mit einem Auge, während du mit dem anderen Auge gerade auf einer anderen Konsole irgendwas gezockt hast. Ja, auf hier. Naja, das als Nachtrag dazu. Wir kommen zu einem ganz anderen Thema, lieber Tom. Das Jahr 2000. Im Jahr 2000 wurde der purpurne Steinsamen zum geschützten Tierart erklärt, sowie auch der atlantische Lachs.
Warte mal, was ist das für ein Tier?
Der purpurne Steinsame ist...
Steinsame?
Ah, ist eine Blume.
Ich wollte gerade sagen, es klingt nämlich nicht nach einem Tier.
Ja, warum werden denn Blumen unter Artenschutz gestellt?
Warum eine Blume zum
gelten,
Tier des
gelten
Jahres
die als Arzt? Das ist doch Blödsinn. Naja, jedenfalls, also wenn ihr purpurne Steinsamen gepflückt habt im Jahr 2000, seid ihr ins Gefängnis gekommen. Andere Dinge, die passiert sind, der Königsfliegenpilz wurde zum Pilz des Jahres erklärt. Und ein paar Videospiele.
Ich mag diese historische Einordnung sehr gerne, Robin.
Ich habe mir die zwei wichtigsten Ereignisse des Jahres 2000 herausgesucht.
So ein bisschen Botanik im Podcast.
Ja, das ist doch, da kann man eine neue Zielgruppe, die, glaube ich, unterrepräsentiert ist, bei vielen Podcasts erschließen.
Vielleicht gleich noch einmal der Einschub für alle, die gerade mit dem PlayStation 4 Podcast rechnen.
Oh ja.
Der kommt voraussichtlich nächste Woche. Wir haben jetzt das hier mal dazwischen geschoben.
In zwei Wochen.
Genau, also in zwei Wochen, richtig. Weil wir heute nur begrenzt Zeit haben und dieser PlayStation Podcast potenziell ein bisschen länger wird, wissen wir noch nicht so hundertprozentig. Aber wir haben bei Xbox schon sehr lange gequatscht. Der kommt also noch, ist noch auf dem Schirm.
Wir haben bei unserer intensiven redaktionellen Recherche herausgefunden, dass es viele PlayStation 4 exklusive Spiele gab, über die man reden kann. Ja. Das kann man schon mal anteasern. Das ist eine Sache, die wir herausgefunden haben.
Diese journalistische Leistung kann man schon mal anteasern.
Nur, ich will nicht so viel besprechen, aber das wird was. Deswegen heute was ganz anderes. Wir kehren zu einer alten, ja, ich nenne es einfach mal Serie zurück, wo wir durch die vergangenen Spielejahrzehnte wandern und unsere Spiele des Jahres, des jeweiligen Jahres benennen. Und da sind wir mittlerweile angekommen im Jahre 2000. Mhm. Da war ich 9 Jahre alt, das ist extrem lange her. Es ist, ich lass mich kurz durchrechnen, knapp 20 Jahre. Das ist sehr, sehr lange her, Tom. Wie ist es dir einfach gefallen, da eine Top-10-Liste zu bauen?
Also, ich war ehrlich gesagt überrascht, dass im Jahr 2000 so viele so gute Spiele rausgekommen sind. Es ist das Jahr, in dem die PlayStation 2 gelauncht ist. Es ist das Jahr, in dem die Dreamcast so ziemlich ihre Hochzeit hatte. Mhm. Und dazwischen sind auch noch sehr gute PC-Spiele erschienen. Mhm. Mir fiel es sehr leicht, eine Top 10 zu machen. Und ich habe diverse Spiele, die ich am Ende vielleicht noch mal erwähne, die bei mir noch auf der To-Play-Liste stehen. Mhm. Und zwar so sehr, dass sie schon als Spiel bei mir im Regal zu Hause sich befinden und ich einfach noch nicht so richtig intensiv dazu gekommen bin. Ich bin überrascht.
Ja, diese Erfahrung hatte ich dann auch. Also nicht, dass ich so viele Spiele für mich gefunden habe, sondern dass ich so diese Liste durchgegangen bin und meinte, das ist ein Tom-Spiel. Das ist auch ein Tom-Spiel. Das ist auch das Tom-Spiel. So, ich habe die ganze Zeit gesehen, das wird Tom auf seiner Liste haben, während ich so weiter scrollte, weil im Jahre 2000 sind wir halt wirklich in einem Jahr angekommen, wo ich sehr, 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 sehr wenig diese Spiele zum Launch gespielt habe oder auch nur in diesem Jahr, einfach weil ich zu jung war und weil ich auch keinen Überblick über Spieleveröffentlichung hatte, sondern einfach dann auf meiner PlayStation 1 oder auf meinem Super Nintendo sogar 5-6 Jahre alte Spiele teilweise gespielt habe. Nicht, also ein paar Spiele gibt's dann doch, die ich hier gespielt habe. Ich habe hier eine bunte Mischung aus Spielen, die ich damals gespielt habe, wenige, und diesmal auch viele, die ich einfach dann später nachgeholt habe und dadurch eine Wertschätzung gewonnen habe. Ist bei mir aber auch
so.
Also,
viele habe ich auch so 1-2 Jahre danach gespielt, viele auch erst letztes oder vorletztes Jahr. Und dazu kommen wir dann. Ich war ja 12 im Jahr 2000 und war da auch schon sehr drin im GameStar und ScreenFun lesen, also schon zumindest so ein bisschen Industrie interessiert und belesen. Und das das wurde nur intensiver von Jahr zu Jahr.
Bei mir ging es dann ein bisschen später los. Ja. Wir machen wie immer eine Top 10, fangen bei dem 10. Platz an und arbeiten uns dann nach oben vor, abwechseln. Und ich würde sagen, der Tom fängt einfach mal mit seinem Platz 10 an.
Mein Platz 10 ist ein Spiel für das Nintendo 64, das im Jahr 2000 erschienen ist und das eine Fantasie hat wahr werden lassen, die davor aufgrund der Plattform des Ursprungsspiels noch, naja, so Zukunftsmusik war. Und hier war es jetzt das erste Mal möglich, meine eigenen mit harter Arbeit hochgezüchteten Level 100 Pokémon in 3D gegeneinander kämpfen zu sehen. Und zwar in Pokémon Stadium, das natürlich auch das Transferpack dabei hatte. Das heißt, du konntest halt dein Gameboy-Spiel da anschließen, um mit deinen eigenen Pokémon zu spielen, aber auch um das Pokémon-Spiel zu spielen. Also ich habe auch tatsächlich viel Pokémon Stadium benutzt, um einfach nur Pokémon Rot und Blau zu spielen, weil das da ging. Ja. Vor allem konnte man es beschleunigen ums Dreifache oder so. Und abgesehen davon ist es
heute muss man dafür eine Special Edition kaufen.
Oh ja, heute abgesehen davon ist es halt einfach dieses technische Aha-Erlebnis, also die Pokémon in 3D zu sehen, wie sie gegeneinander kämpfen. Das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Und du hast den Sprecher dabei gehabt, ne? Dieses dieser Kommentar, den sie ganze Zeit gab. Der war so excited. Ja, der war immer sehr dabei.
Ich stimme dir allem zu, deswegen ist bei mir auch auf Platz 4.
Oh wow, so hoch.
Tatsächlich, ja, weil, also das ist wirklich so ein Ding, das ist einfach in dieser Liste drin und dann auch so weit oben habe ich wirklich drüber nachgedacht, weil das an Wichtigkeit kaum zu überschätzen war in meiner Kindheit.
Genau, wenn ich es danach ranken würde, könnte ich es auch sehr weit oben
stellen. Ja, und, ne, und da ja meine Spielliste generell jetzt nicht so viele All-Time-Favorites von mir hat und so, sondern teilweise einfach sehr auf diese Ebene geht, ist das
so viel gespielt.
Ist das sehr, aber ich halt auch und ich erinnere mich da halt sehr konkret, ich habe sehr schöne nostalgische Erinnerungen. Ihr kennt jetzt ja auch den Marc, mein guten Kumpel aus Kindestagen und wir saßen da. Aus irgendeinem Grund war der Nintendo 64 da am Fernseher seiner Eltern in deren Schlafzimmer dran. Ich weiß nicht wieso, aber wahrscheinlich, weil sie einfach nicht im Wohnzimmer haben wollten, weil irgendwie da keine Konsolen sein sollten. Deswegen war es am einen im anderen Fernseher, den es in der Wohnung gab.
Vater oder Mutter abends gerne
Pokémon
gezockt.
Jedenfalls war es dann so, wenn dann die Eltern nicht da waren und ich irgendwie bei ihm war, was jeden Tag war, dann saßen wir oben in dem Bett seiner Eltern und haben da halt Nintendo 64 von uns hingespielt und Takeshis Castle geguckt. Diese beiden Sachen waren dann immer so abwechselnd.
Das will ich jetzt auch machen.
Ja, wirklich, das ist der Beste. Das sind so schöne Erinnerungen. Das ist einfach toll. Und haben halt Pokémon gespielt und Takeshis Castle geguckt. Und diese Erinnerungen sind wunderschön. Das war alles super beeindruckend. Auch die Minispiele waren, da fand ich damals toll.
Empfehlung an der Stelle, wir haben mal einen Pokémon Stadium Stream gemacht bei Hooked, wo Basti und Mats dabei waren. Ne? Basti von der Super Kreuzburg, kennt der ein oder andere vielleicht noch. Und da haben wir auch die Minispiele gespielt. Da haben auch Mats und ich mit unseren tatsächlichen Pokémon gegeneinander gespielt. Und es gab die Premiere vom Patte-Song. Das ist ein sehr guter Stream.
Ja,
guckt euch den an.
Kann ich auch bestätigen. Und deswegen möchte ich dir in allem zustimmen, was du sagst.
Außer
und
das Pipi-Spiel, das kann so eine Scheiße.
Mit allem Nachdruck bestätigen, was er sagt. Und auch nochmal reinforcen. Also dieses Spiel ist ganz, ganz wichtiger Teil meiner Kindheit. Und hat eine echte Fantasie zum Leben
erweckt.
Das
Ding ist, ich muss halt an all diese Sachen immer so ein Sternchen ranhängen und sagen, aber so richtig gut ist es jetzt nicht, weil es hat jetzt nicht.
Würde ich auch nicht behaupten.
Es ist halt nicht die ultimative Erfahrung des Pokémon RPGs, weil du kannst da zwar so einen Singleplayer-Modus machen, wo du dich durch Arenen kämpfst, aber du levelst nicht hoch, du kriegst keine neuen Fähigkeiten, du hast keine Welt, die du erkundest, sondern wirklich nur die Kämpfe. Und diese Trainerkämpfe sind super monoton. Es ist wirklich. Also ich habe das komplett durchgespielt, so sehr, dass ich am Ende Mewtwo bekämpft habe und dann ändert sich auch der Titelbildschirm und alles und habe da halt so viel Zeit reingesteckt, wie ich konnte. Aber eigentlich ist der Kern des Spiels der Multiplayer. Zum einen, dass du halt Pokémon gegeneinander spielen kannst, zum anderen aber auch die Minispiele, die halt echt wahnsinnig viel Spaß gemacht haben, so simpel sie auch sein mögen. Kokuna und Safcon Minispiel, das Gärtner Minispiel, das ist mein Lieblingsspiel.
Also wirklich, wie du das aber auch in deinem Blut über hast gehen lassen und es absolut unmöglich ist für irgendjemand anderen, da irgendwie eine Chance gegen dich zu sehen. Das war so krass in diesem Stream. Ja.
War irgendwie direkt wieder da, aber Pipi halt gar nicht.
Ja.
Also das kann ich einfach nicht.
Ja, bei mir war dann ja dieses Hypnos-Ding, was bei mir ganz gut funktioniert, glaube ich.
Stimmt, das Timing,
ich.
Ja.
Ja, also jeder hat da so sein Ding gehabt, außer Basti. Naja. Sollen wir zum nächsten Platz kommen? Dann würde nämlich ich mal meinen Platz Nummer 10 nennen. Das wäre nämlich ein Spiel, über das ich jetzt wenig wirklich Konkretes zu sagen habe, weil das ist sehr auf emotionaler Ebene auch wieder bei mir. Das ist nämlich Hitman. Das erste Hitman. Hitman Agent 47.
Ja, ist ganz schön. Ich glaube, im 2001er Podcast hatten wir Hitman 2 oder im 2002er Podcast.
Und Hitman 2 ist halt ein Spiel, was du heute noch spielen könntest. Also es ist schon sehr gealtert.
Ich sehe, wo das
geht. Ja, es ist wirklich sehr, sehr gealtert und du musst dich schon ein bisschen, musst die Augen zukneifen, aber Silent Assassin, also Hitman 2, kannst du schon spielen. Hitman 1 ist, abgesehen davon, dass es technisch sehr schwierig ist, zum Laufen zu bringen. Zumindest, ich habe es vor Jahren mal probiert und vielleicht ist es mittlerweile schon viel einfacher. Oder sage meine Inkompetenz, alles möglich. Aber wenn du das hinbekommst, dann musst du es immer noch spielen. Und das Spiel hat so eine Steuerung, wie ein 3D-Spiel aus dem Jahr 2000. Das war da alles noch nicht so, da wussten die Menschen.
So Gothic-mäßig.
Ja, ja, genau. So Maussteuerung ist so, ja, Maus kann man schon, aber musste das wirklich? Ja, aber das wussten die damals noch nicht. Die ganze Tastatur ist mit irgendwelchen Knöpfen belegt und das ergibt alles gar keinen Sinn aus heutiger Sicht. Ja, ja. Es folgt gar keinen.
Keine Standards.
Genre-Konvention, genau. Und dazu ist es ja auch noch ein Spiel, was damals nochmal extra einzigartig war in seinem Gameplay. Es ist halt das, was auch dann, also habt weniger so die neuen Hitman-Trilogie im Kopf und mehr halt sowas wie Hitman 2 oder Hitman, so eine zurückgefahrene Form von Hitman Blood Money, falls ihr das gespielt habt. Also ein bisschen linearer und oftmals hängst du einfach ein bisschen fest, weil du nicht genau weißt, was du jetzt machen sollst. Und es gibt so zwei, drei Wege und wenn du denen halt nicht folgst, dann stirbst du halt auch einfach. Dazu eine seltsam abgefahrene Geschichte ja noch, weil, also Agent 47 ist ja ein Klon, so viel verrate ich ja einfach mal. Und das wird ja so ein bisschen einfach zur Seite gedrückt später. Also er ist einfach ein cooler Agent. Und ansonsten ist es alles so ein bisschen überhöhter Realismus. Aber hier geht's halt weiter um den verrückten Wissenschaftler, der halt seine Superagenten klont, wovon die, und die werden dann wahnsinnig. Und das ist schon ein sehr anderer Ton, als du dann später im Spiel von hörst. Insgesamt, wenn ihr das spielen wollt, spielt heutzutage einfach Hitman Contracts. Da habt ihr die besten Level in verbesserter Form des ersten Teils auch drin. Habt ihr die Geschichte des ersten Teils im Rückblick auch, als Rückblick auch drin und ist die insgesamt deutlich bessere Variante, dieses Spiel heutzutage zu spielen, hat aber einfach als Geburt dieser Franchise für mich eine Wichtigkeit.
Hat auch gar nicht im Kopf, dass die Franchise jetzt dann ja 20 Jahre alt ist.
Krass, ne? Dass es immer dann nächstes Jahr noch ein neues Spiel rauskommt.
Also da ist ja der Weg wirklich beeindruckend, wirklich, weil es sah zwischendrin auch mal nicht so schön aus für die Hitman-Reihe und sich so zu retten auf einen Stand, der. Also gerade so bei Kritikern und bei den Leuten, die es spielen, ist das ja mega beliebt.
Ja.
Weil es halt so eine Fantasie erfüllt und so viel Spaß hat inzwischen mit seinen Szenarien und dann potenziell in Zukunft auch noch sehr viel Spaß mit VR haben wird.
Oh, ja.
Da bin ich auch gespannt auf die Zukunft dieser Reihe.
Same.
Okay, dann sind wir jetzt bei meinem Platz 9.
Genau.
Lass mich kurz checken. Ja, das ist auch ein Spiel, habe ich jetzt lang nicht mehr selbst gespielt, aber mir erst vor kurzem noch mal ein bisschen angeguckt und es fällt in die Kategorie, vielleicht nagt da der Zahn der Zeit ein bisschen dran, aber ich mag es trotzdem noch super gern. Nämlich Monoliths No One Lives Forever oder, wie glaube ich der komplette Titel ist, The Operative No One Lives Forever. Aber wir sagen immer, die coolen Leute sagen immer einfach nur Nolf.
Und wir sind die coolen Leute, falls ihr das nochmal bestätigen
müsst. Definitiv die coolen Leute. Das ist halt in mehrerlei Hinsicht ein sehr cooles, fast schon vorausschauendes Spiel. Weibliche Protagonistin ist schon mal für das Jahr 2000 eher unüblich. Kate Archer, mit der du da unterwegs bist. Dann dieses.
Erschien nicht 2000 auch das erste Tomb Raider oder war das schon vorher in den 90ern?
Nee, das war 95 oder so.
Oh, so früh sogar?
Okay, das erste Tomb Raider ist ja Sega Saturn.
Aber dann erschien im Jahr 2000 ein Tomb Raider, das können wir ganz sicher sagen.
Ja, ich glaube, die Chronik.
Stimmt, das war sogar die Chronik, das war der fünfte Teil sogar schon. Ja, natürlich, was ich gesagt habe.
Oder vielleicht sogar 94 Tomb Raider, also wirklich schon lange. Und No One Lives Forever hatte zusätzlich noch diese 60er-Jahre-Ästhetik. Das sind zwei Elemente, die garantiert haben, dass sich dieses Spiel nicht gut verkaufen wird. Und ich glaube, es war es war ja erfolgreich genug, ne? Es gibt ja ein Sequel, ja. Aber das hat dann mega gebombt, leider. Und heute gibt's die Reihe einfach nicht mehr. Aber No One Lives Forever 1 war halt auch ein einfach sehr guter Shooter für damalige Verhältnisse, weil er so kreativ war, weil er so tolle Levels hatte. Dieses Flugzeuglevel, wo du dann abstürzt und dabei noch spielst, das ist legendär geworden. Die ganzen Gadgets, die du hast, ne, dieses James Bond-typische, wo du da halt eine Uhr hast, mit der du irgendwie Betäubungspfeile ballerst, hast du hier halt einen Lippenstift, der gleichzeitig noch ein tödliches Gerät ist. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es im ersten Teil war, ich glaube, im zweiten hat man so eine Katze, die so als Bombe oder sowas fungiert. Man hatte irgendwie so ganz alberne Sachen. Also es war auch sehr bedacht darauf, eine humoristische Ebene zu haben. Ich habe gar keine Ahnung mehr, was die Story macht und die was kann. Man spielt halt gegen den, die böse Fraktion Harm, was auch eine Abkürzung ist. Ich habe vergessen, wofür sie steht, aber es heißt Harm, was ja, was wäre ein Harm im Deutschen?
Verletzung, Schmerz.
Schmerz, genau.
Sowas.
Ja, und das ist einfach kultig und ich wünschte, wir hätten es noch heute. Also ich finde, heute hätte diese Reihe in einer Neuauflage einen richtig guten Platz und würde sich vielleicht auch ein bisschen besser an die Spieler bringen lassen.
Also du hast ja ein Spiel vergessen in der Reihe, nämlich es kam ja 2003, das gibt's auch noch, aber es gab auch 2003 noch ein richtiges Spiel in der Reihe, nämlich Contract Jack.
Ja, das meine ich.
Also das ist das?
Ja, naja, es ist ein alleinstehendes Spiel, wo man halt die Perspektive wechselt, ne?
Und es ist halt, genau, man spielt halt einfach so ein gruff Dude. Mhm. Ich kenne diese, also das Contract Jack ist das Spiel, was ich damals bei der irgendwie, ich glaube, GameStar gesehen, die man so, war, soll nicht so toll sein, aber übrigens, Jack steht für Just Another Contract Killer natürlich. Ich habe diese Reihe nie gespielt. Ich kenne die gar nicht. Ich weiß aber, dass ich die immer nachholen will. Und deswegen will ich, wenn ich die nachhole, will ich die wahrscheinlich auch irgendwie in einem Stream oder ich will jetzt irgendwie chronologisieren. Ich will da irgendwie dann Leute dran teilhaben, weil es gibt nicht mehr so viele, doch es gibt schon noch viele Spiele, aber es gibt nicht mehr so viele Spiele in dieser, die diesen legendären Status haben, wo ich so wenig drüber weiß. Die, weißt du, über die meisten Spiele, die kennst du dann schon so ein bisschen und sowas. Aber hier weiß ich über die beiden Spiele wirklich sehr, sehr wenig. Und ist jetzt nicht so, dass ich dann glaube, ich spiele diesen Ego-Shooter aus dem Jahr 2000 und ich würde sagen, das ist der beste Shooter, den ich je gespielt habe. Das wird nicht passieren, weil, also, da wird auf jeden Fall der Zahn der Zeit dran genagt haben.
100% nicht
jedem passieren. Jedem 3D-Spiel von 2000. Ja. Aber ich glaube, das könnte sehr, sehr interessant sein, das so ein bisschen einzuordnen, so 2 Jahre nach Half-Life, aber 4 Jahre vor Half-Life 2, wo in dieser Entwicklung des Ego-Shooter-Genres findet sich da Nolf wieder.
Genau, in dieser Zwischenzeit sind halt beide Teile
erschienen. Mhm, genau.
Also Nolf 1 habe ich halt vor kurzem erst, oder was heißt vor kurzem, ist schon wieder eine Weile her, bei, ich glaube, entweder Olixon oder Leo im Stream gesehen. Ich glaube, es war Olixon. Und da halt noch mal festgestellt, okay, der Anfang ist ja eher langsam und man will eigentlich, dass mal die Action losgeht und es braucht tatsächlich und manche Sachen sind eher mäßig erklärt und dann hast du so eine Art Turret-Passage direkt am Anfang, also so Sachen, die ich wieder vergessen hatte und die einfach nicht so wahnsinnig spannend sind. Nolf 2 ist da, glaube ich, allein schon optisch das sehr viel einfacher heute zu spielende Spiel, aber das habe ich nie durchgespielt tatsächlich. Ich hatte damals nur, ich glaube, es gibt auch nur die Englisch, gibt's? Ich glaube, das gibt's nur auf Englisch. Weiß ich nicht hundertprozentig, aber das hatte mich damals nicht komplett gepackt. Das ist ein Spiel, das ich mal nachholen möchte.
Gibt's aber tatsächlich, falls ihr, also der Port soll nicht so toll sein, aber es gibt davon auch eine PS2-Version, die sicherlich vielleicht ein bisschen einfacher zu spielen ist, falls es irgendwie Probleme mit dem PC geben sollte.
Der erste ist nicht so problematisch. Ne? Gibt's hier nicht auch GOG oder so?
Nee, das ist ja so ein Ding, niemand hat die Rechte davon. Genau.
Ja, ach Gott, das kommt auch noch dazu.
Jeder sagt, ich habe die Rechte daran nicht und weiß aber auch, kann es nicht richtig bestätigen.
Sollen sie einfach mal veröffentlichen und gucken, wer
klagt. Wirklich, wer soll denn klagen? Also, und wer selbst wenn, dann weiß ich nicht, Microsoft kauft mal die Rechte irgendwie auf von irgendjemandem.
Eigentlich müsste das Warner
können. Ist ja sehr schade, dass das so verloren gegangen ist und nicht digital erhältlich ist, ja.
Ich habe tatsächlich die Original-DVDs zu Hause.
Ja, wir haben auch hier, also den zweiten Teil haben wir zumindest auch hier vor Ort. Ich glaube aber vielleicht sogar den ersten auch. Wir haben irgendwas mal, ich habe die zu Hause, weil ich mir gekauft habe, habe ich mal zugeschickt, ich weiß es nicht genau. Kommen wir zu meinem Platz 9, lieber Tom. Ein Spiel, was auch gealtert ist, aber was man heute noch wunderbar spielen kann. Das weiß ich, weil ich es vor einigen Jahren noch nachgeholt habe. Es ist, obwohl es auch ein 3D-Spiel ist, soll man gar nicht damit rechnen. Ich rede nämlich von Alice. Von American McGee's Alice. Ein Spiel, was.
McGee oder McGee?
Oh.
Ich sage immer McGee.
Wahrscheinlich stimmt auch
McGee. Keine Ahnung, ob das richtig ist.
Ja, dann nennen wir ihn einfach American, was Name. Ein ganz komischer Typ, der auch mit ganz komischen politischen Meinungen heutzutage hausieren geht. Ja, das ignorieren wir an dieser Stelle mal. Das
klingelt da, aber ich habe es gar nicht komplett.
Ja, ich lasse uns da nicht zu ausführlich drauf eingehen. Da kenne ich mich auch nicht jetzt genau genug aus, um da konkrete Vorwürfe machen zu können.
Hat aber eine interessante Karriere hinter sich, weil der hat ja irgendwie als Doom-Designer gestartet bei It und dann später diese eigenen Sachen
gemacht. Ist halt einer von dieser Truppe rund um John Romero und Co.
Mit einem chinesischen Studio die späteren Spiele entwickelt und so, ist voll weird.
Und dann, also was man ihm vorwerfen kann, einfach, ist halt, dass er halt auch Battle LA gemacht hat. Oh, daran kann man sich einfach orientieren, falls man dem Mann einfach irgendwas Schlechtes unterstellen will, ist das sehr einfach damit. Ich guck mal kurz, er wird ausgesprochen, das steht nicht auf Wikipedia, ach Freunde. Naja, jedenfalls American McGee's Alice ist ein 3D-Plattformer mit Kampfsequenzen. Und das teilt es sich mit dem zweiten Teil, Alice Madness Returns. Allerdings schaffte es Madness Returns sehr, das so sehr alles anzugleichen, irgendwie auch dem Rest der Industrie, dass dem sehr viel von seinen Besonderheiten verloren ging. Und eine krasse Besonderheit von American McGee's Alice ist, dass es ein PC-exklusiver 3D-Plattformer war. Der erschien wirklich nur auf PC. Und damit hat er auch so ein Feeling von einem echten 2000er PC-Spiel. Die Level sind halt seltsam riesig und unübersichtlich und du hängst, das kennt man so sehr aus diesen, das kenne ich so sehr von PC-Spielen dieser Zeit, dass du einfach so Level hast, wo gesagt wird, so, jetzt mach mal. Yeah. Und dann hängst du irgendwie fest und weil irgendwo ist ein kleiner Luftschacht, durch den du durch kannst, den du irgendwo finden musst. Vielleicht musst du noch eine Wand davor kaputt schießen. Und so funktioniert auch Alice teilweise. Aber das hat eine ganz, ganz, ganz eigene Faszination. Gemeinsam mit einer wirklich, wirklich, wirklich toll erzählten Geschichte, die extrem fucked up ist. Und es hat halt nicht, also es hat einen sehr anderen Grafikstil als der zweite Teil. Der zweite Teil ist ja wirklich sehr bunt und wunderschön, was ich auch sehr gut finde. Also es macht da
trotzdem sehr bizarr.
Mit. Sehr bizarr immer noch, genau, auf so eine bizarre Art wunderschön. Oder es zeigt oft wunderschöne Optik, die es dann so ein bisschen verzerrt halt und in was Schlechtes dreht. Aber der erste Teil ist einfach straight up ein Horrorspiel auf optischer Sicht. Also der ist überhaupt, den hab ich zumindest nicht als bunt im Kopf, sondern alles ist sehr braun und rot und verzerrt und horrorig.
Ja, ich finde diese Beschreibung des Gameplays damaliger Spieler sehr akkurat, vor allem auch für so Sachen von Shiny. Und ich finde, das geht so in die Richtung dieses Alice. Ich habe das immer nur angespielt, also mich hat das nie so richtig bekommen. Mhm. Witzigerweise habe ich Madness Returns durchgespielt, obwohl es eines der zähesten Spiele ist, die man so durchspielen kann, weil es so samey ist. Mhm. Aber da war halt immer dieses, alles drumherum sah halt so toll aus. Das war voll der Blender im Wesentlichen.
War es auch wirklich.
Und
ich habe gerade die Cola ausgeschüttet.
Du holst einfach mal sehr
viel,
während ich hier weitermache. Sehr gut. Und es konnte es ist hier tatsächlich gerade ein bisschen Cola auf unserem Schreibtisch. Aber also, wenn ihr uns noch hört, dann stört es dem Kabel zumindest nicht. Das ist doch gut. Alice hat bei mir nicht so 100% funktioniert, obwohl ich ja eine Affinität habe für Spiele dieser Zeit, weil so frühes 3D und so stört mich ja gar nicht. Und ich mochte es stilistisch immer. Und ich mag auch tatsächlich einfach die Geschichte von Alice, also die ganz grundlegende Geschichte, und finde, das eignet sich halt super für solche Adaption. Aber finde schön, dass das bei dir dann so sehr geklickt hat, dass es auch heute noch irgendwie in der Wahrnehmung vorhanden ist. Und es ist, glaube ich, auch American McGee's erfolgreichste Reihe oder das, dass er am meisten angesprochen wird, wovon die Leute am meisten mehr sehen wollen.
Ja, das sagst du. Übrigens sehr, sehr gut überbrückt. Vielen, vielen Dank. Und tatsächlich mit einfach nützlichen und wundervollen Infos kann ich unter Druck setzen lassen. So erlaube ich mir das. Es ist ja die einzige Reihe im Grunde, die er dann auch geschafft hat zu machen. Er hat ja Scrapland gemacht, er hat Battle AA gemacht, er hat dieses Grimm-Ding, aber das hat ja alles nicht. Also Scrapland war noch ein gutes Spiel, zumindest erinnere ich mich daran, dass ich das von dem bisschen, was ich davon gespielt habe, toll fand. Und es soll ja angeblich nächstes Jahr auch noch Alice Asylum kommen. Zumindest ist so halb angekündigt, aber ich weiß jetzt gerade auch nicht, ob da der Stand schon ist, dass es irgendwie gar nicht mehr gab, weil
ich warte jetzt nicht drauf.
Man weiß noch nicht mal genau, wer jetzt da der Entwickler sein soll. Er hat's halt, also American McGee hat halt einen eigenen Patreon, der 3200 Patrons auch hat. Deswegen, da wird schon einiges an Kohle zusammenkommen. Und auf diesem Patreon wird halt gesagt, hier, wir machen Alice. Und ich weiß jetzt nicht, wenn du da mitmachst, ob du dann irgendwie richtig viel ganze Zeit erfährst dazu. Zu, oder so. Aber in der Öffentlichkeit scheint noch nicht mal der Entwickler sicher zu sein. Also gibt es Spicy Horse noch? Dieses, wie du sagst, chinesische Ding, was er früher mal hatte? Weiß ich auch nicht genau. Ja, ein seltsamer Erschaffer, der seltsame Spiele macht und sehr erfindungsreiche Spiele, der aber, das kann man wirklich sagen, mit Alice im Jahre 2000 also ein bisschen seinen Zenit erreicht hat vor 20 Jahren und den so ein bisschen jagt seitdem.
Das ist, glaube ich, gar nicht so unwahr, diese Aussage. Okay, das war jetzt dein Platz?
Mein Platz 9.
9, gut, dann kommen wir jetzt zu meinem Platz 8. Und das ist so ein Ding, hätte ich das damals gespielt und nicht erst sehr viel später nachgeholt, wäre das sehr viel weiter oben. Und vielleicht, wenn man mich in einem Jahr fragt, ist es auch weiter oben, weil es nämlich ein absoluter Rollenspiel-Klassiker ist. Bei dem man halt merkt, dass es einer der frühen Rollenspielklassiker ist, nämlich Baldur's Gate 2, Shadows of Am.
Ist das ein Untertitel oder ist das ein Add-on? Shadows of Am?
Nee, so heißt das Spiel.
Okay.
Das Add-on ist Thron des Baal.
Okay.
Und Shadows of Am ist ein deutlich besseres Spiel als der erste Teil. Das erste Baldur's Gate ist ja eher so ein Spielplatz. Das war ja so diese Fantasie, die BioWare da hatte von lass mal ein Pen-Paper-Spiel umsetzen als Computerspiel. Und da sehr viele Freiheiten geben. Aber Story war noch super nebensächlich und sehr basic. Und Shadows of Am macht da ein bisschen mehr mit Irenicus, mit einem Gegenspieler, der richtig Charakter und Charisma hat. Der finde ich, bei dem die Motivation am Ende auch so ein bisschen zusammenbricht, aber der auf jeden Fall deutlich interessanter ist als das, was Baldur's Gate 1 mit Seravok gemacht hat. Und mit diesem Spiel hatte ich noch mal richtig viel Spaß, weil das habe ich halt nachgeholt, nachdem ich schon Pillars of Eternity 1 und 2 gespielt habe und so, also gar nicht vor allzu langer Zeit. Und halt drin war in diesem Genre und auch mit Dungeons & Dragons halbwegs klar kam. Aber es kriegt mich halt nicht so richtig. Also dieses alte Dungeons & Dragons-System ist nichts, was mich so richtig motiviert, spielerisch. Das heißt, ich stelle diese Spiele dann meistens auf einfach, weil ich die Story spielen will. Und genieße dann die Umgebung und die Dialoge und so. Und das ist durchaus alles spaßig. Aber ich habe halt zum Beispiel den Vergleich zu aktuellen Pillars of Eternity oder zum alten Planescape Torment. Und beide diese Richtungen sind mir lieber als das, was Baldur's Gate 2 gemacht hat. Ja. Auch wenn mir dieses Spiel trotzdem Spaß macht. Aber wie gesagt, hätte ich es damals erlebt, wäre es ja viel augenöffnender gewesen. Nur damals
und das war es ja für, also das hat ja damals spektakuläre Reviews bekommen.
Richtig, und auch zu Recht. Aber das ist so ein Ding, damals war ich noch sehr verschlossen dem Genre gegenüber.
Ja,
das ist ja erst vor ein paar Jahren so wirklich passiert bei mir.
Ich empfehle da sehr das 7-Stunden-Review zu von, oder Video zu von, ich vergesse gerade immer, Noah Caldwell Gervais.
Übrigens auch ein sehr gutes Video zu Alice gemacht.
Stimmt, wirklich, natürlich. Ah ja, auch genau aus so einer feministischen Perspektive, wahnsinnig faszinierend. Und der hat halt eine Reihe zu diesem ganzen, also Baldur's Gate, Neverwinter Nights, alles in einem Video verarbeitet. Und dadurch habe ich erstmal das alles erfahren, was du auch gerade erzählt hast, dass es eben diese Geschichte gar nicht so ein großer Fokus war. Am Anfang durch den zweiten Teil schon mehr war, aber auch der zweite Teil ist jetzt halt nicht das, was man von BioWare Post Knights of the Republic unbedingt kennt, sondern es ist nochmal eine andere Form dieser Geschichtenerzählung. Genau. Und ich weiß halt, dass ich nicht diese Zeit finden werde, diese alten Spiele dieser Art nochmal zu spielen. Deswegen hat mir das Spiel dann eine sehr schöne historische Einordnung gegeben, sodass ich mir wirklich ein bisschen eine genauere Vorstellung machen konnte.
Dazu kurz der Einschub, wenn du die Spiele in ihren aktuellen Enhanced Editions spielst und zum Beispiel sowas wie Story-Modus oder einfachen Schwierigkeitsgrad anmachst und sagst, ich will jetzt einfach mal die Hauptstory erleben, dann dauern die nicht lang.
Ach so.
Also das ist so, dass das relativ easy geht.
Gibt's ja auf der Switch mittlerweile.
Gibt's ja sogar, richtig, gibt's auf der Switch, aber leider sehr überteuert. Finde ich ein bisschen dreist, wie viel Beamdog da verlangt für diese Version.
Ja.
Auf dem PC kriegt man sie halt super günstig. Und Planescape Torment habe ich ja noch in der Originalfassung gepatcht und gemoddet gespielt. Und inzwischen gibt's halt die Enhanced, was es noch mal ein bisschen einfacher macht. Und ich würde halt immer eher dazu raten, aber es ist auch teilweise einfach Geschmackssache. Wenn man zum Beispiel Dani fragen würde, für die wäre Baldur's Gate 2 hier auf Platz 1, ganz ohne Frage.
Ja. Dann komme ich doch zu meinem Platz 8. Mein Platz 8 ist ein Spiel, das auch ein bisschen wie Baldur's Gate so damals hervorragende Reviews bekommen hat und wo ich auch glaube, das kann man heute noch wunderbar spielen. Ich rede nämlich von der PlayStation-Version von Königreich für ein Lama.
Was?
Da müssen wir ehrlich drüber reden. Also ich habe ja gesagt, es gibt ein paar Spiele in dieser Liste, die aufgrund von meiner Kindheitserfahrung damit hier stattfinden. Aber, lieber Tom.
Spielt man da das Lama?
Man spielt das Lama als Lama. Das ist Nummer 1. Das ist hervorragend. Und es ist tatsächlich ein total okayer bis guter 3D Plattformer. Ich habe den vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal gespielt. Ich weiß gar nicht, in welchem Kontext das war. Aber also ich habe erstmal mit Lucy Königreich von Narnia geguckt, weil wir alle wissen, Königreich für ein Narnia ist der geheime, beste Disney-Zeichentrickfilm. Ist so fucking lustig. Er ist so unglaublich lustig. Pull the lever, Kronk. Was? Und pull dir den falschen Lever. Ich kann es immer noch nicht glauben. Und Königreich für ein Narnia, das Spiel, ist halt so ein bisschen, erinnert mich an Jahre später an Kung Fu Panda, was einfach ein guter 3D-Plattformer ist, der Spaß macht, der schön animiert ist und sich gut steuern lässt.
Wir wollten sowohl Kung Fu Panda und sollten jetzt auch Königreich für einen Namen mal bei Time to Die spielen.
Ja, bin ich tatsächlich sehr, sehr doll für. Ich bin mir relativ sicher, dass ich die PlayStation-Version gespielt habe. Soweit ich weiß, gab es aber auch in der gleichen Form für PC, sondern von Argonaut Games, die zum Beispiel auch die ersten beiden PlayStation 1 Harry Potter-Spiele gemacht haben und da auch schon recht erfolgreich waren. Deswegen ein Spiel, was ich wirklich toll fand und wo ich mir auch nochmal reingeguckt habe und direkt dachte, das sieht immer noch hübsch aus und hört sich auch hübsch an. Für alle Leute, die mit Baldur's Gate 2 dann fertig sind, die können dann direkt übergehen zu Königreich für ein Lama auf der PlayStation 1. Sony, wo bleibt der Re-Release?
So, das ist die relevante Frage. Ich finde, Argonaut Games haben eine der faszinierendsten Spielehistorien. Weil es sind ja auch die Leute, die Starwing gemacht haben und Croc, Legend of the Gobbos, was aus einem Yoshi-Spiel entstanden ist. Und das ist crazy.
Argonaut ist wirklich sehr, sehr seltsamer Entwickler.
Ja, und dann zwischendrin scheinbar auch ein Königreich für einen
Namen. Yes!
Okay, das war Platz 8.
Yes.
Gut, dann
an deine 7.
Genau, meine 7. Und da kommen wir zu einem Spiel, das 2000 gar nicht mehr sein könnte, als es 2000 ist, nämlich Tony Hawk's Pro Skater 2, das dort erschien. Ich habe das vor allem auf dem PC gespielt und es ist das Tony Hawk, das ich gespielt habe. Also weder davor den ersten noch danach den dritten, vierten oder sonst welchen habe ich nicht mehr wirklich wahrgenommen aktiv, aber Tony Hawk's Pro Skater 2 religiös gezockt, alles gemacht in diesem Spiel, soweit ich mich erinnern kann, was man machen kann, oder zumindest so, wie es meinen Fähigkeiten entsprach, weil ich habe es auch an manchen Stellen als ein bisschen schwierig in Erinnerung, weil nicht immer eindeutig war, wie man die einzelnen Ziele erledigt, aber mein Gott, hat mich das geflasht damals, wie viel Spaß es gemacht hat, zum einen diese Erkundungsphase zu haben in den Levels, zu gucken, okay, wo sind die Ziele, die ich jetzt abservieren muss und die ich lösen muss.
Ja, du, und die sind vorher auf der Map und dann nicht mehr. Ja, also genau. Du servierst sie schon ab von der Map runter.
Und dann diese Perfektion dieser Levels, also wenn du dann dich auskennst und weißt, ah, okay, hier muss ich lang grinden, hier kann ich dann rüber flippen und so, hier sind gute Orte für Punkte sammeln. Und heute haben wir ja das Remake, womit das jetzt nochmal einer ganz neuen Generation eröffnet wird, was so geil ist an dieser Art von Kombo-basiertem, Skill-basiertem Fun-Sportspiel, von dem wir wirklich lange keine mehr hatten.
Ja.
Zumindest nicht in dieser Qualitätsstufe. Und Tony Hawk's Pro Skater 2 ist aber ein Spiel, das kann man auch im Original noch wunderbar spielen. Habe ich ja erst die letzten Wochen mit der Dreamcast-Version gemacht. Und hatte da meine Freude mit, aber auch meinen Frust, weil das einfach Teil dieses Genres ist.
Ich, Tom, eine Einordnung von dir. Wir haben jetzt ja dieses Spiel bekommen, wie du gesagt hast. Und das hat auch sich also deutlich besser verkauft als Tony Hawk's Pro Skater 5. Da haben wir irgendwie 100% mehr.
Erfolgreichster Verkaufsstart der Reihe oder so?
Das weiß ich gar nicht, aber das kann ich, glaube ich, hier sofort. Ja, und da wäre jetzt meine Frage, wie nennen Sie das Sequel? Nennen Sie das Sequel dann 6 und erkennen damit die Existenz von 5 an? Oder nennen Sie das V? Es wird ja jetzt noch einen Pro Skater geben. Wie heißt das? Wie würdest du es nennen?
Vielleicht nennen Sie es 7-2 oder so.
Gehen den Final Fantasy Weg. 5-2.
Ich finde ja so blöd, das ist ja ein Pluszeichen, was sie genommen haben. Bei Tony Hawk.
Ja, das würde dann Sinn ergeben.
Ja, ich finde schon die Benennung von diesem Remaster ziemlich dämlich.
1+2
zu sagen, statt irgendwie sich einen cooleren Namen auszudenken.
12.
Jetzt kommt es halt drauf an, machen sie wieder ein Remaster? Also geht's jetzt, kommt jetzt 3 und 4 oder kommt erstmal nur 3 HD?
Ja.
Oder kommt halt wirklich ein komplett neues Tony Hawk, was, glaube ich, der coolere Schritt wäre. Also ich glaube, ich würde mich da deutlich mehr drüber freuen, wenn sie sagen würden, wir machen jetzt hier nochmal ein richtiges. Und wegen mir kann das auch einfach nur Tony Hawk's Pro Skater irgendein Zusatz. Oder nur Tony Hawk's.
Würde erneut zu Tony Hawk's Super Pro Skater tendieren. Das ist einfach eine gute Art und Weise. Ja, einfach ein Super dranhängen und das ist gut.
Ja.
Oder?
Ja, stimmt. Ja. Aber ja, also Tony Hawk ist halt, ich sage so sehr 2000, weil das halt die Skateboard-Kultur sehr aus dieser Zeit ist, weil diese ganze Musik super der Zeit verhaftet ist. Die ist ja zu großen Teilen auch noch in der heutigen Version drin von diesen Spielen. Und man kommt da auch irgendwie in so einen ganz anderen Headspace, wenn man diese Spiele spielt. Ja, das sehr zurückgelehntes, entspannendes Fun-Sportspiel.
Ich war dann im Grunde einfach die 3 Jahre zu jung für. Deswegen habe ich dann aber auch 3 Jahre später mit Underground, also als ich dann in das Alter kam, habe ich dann auch mein Tony Hawk-Spiel gehabt, nämlich mit Underground 2.
Die gab es auch sehr lange.
Genau, also ich habe ja mit Underground 2 dann so die letzten noch guten bis sehr guten mitgenommen. Also das hat dann auch noch, kam auch noch sehr gut an. Und danach ging es dann los, dass das ein bisschen so, okay.
Bei mir ist ja das Ding, ich hätte super gerne für das aktuelle Spiel diesen Retro-Modus, den es zum Beispiel bei Halo Anniversary gibt. Dass du auf die alte Grafik schalten kannst. Das fände ich super sympathisch, weil mir ist die Grafik immer noch ein bisschen lieber. Ich finde, die hat, und ich weiß, da stehe ich relativ alleine da, aber ich finde, die hat mehr Persönlichkeit als die Grafik jetzt, weil die Grafik jetzt sieht einfach nur aus wie, hier ist halbwegs realistische Umgebung und Charaktere. Und das wollten die ja damals auch, konnten es aber nicht. Aber dadurch hat es irgendwie einen eigenen Stil. Ist ganz komisch.
Ich glaube, man könnte das Argument machen, dass das damals einfach aussieht wie jedes andere PlayStation 1-Spiel wiederum. Weil die sahen ja schon Königreich für ein Lama, Pro Skater.
Ja gut, Königreich für ein Lama orientiert sich ja wirklich an einem vorhandenen Stil. Aber ja.
Mein Platz 7 kommt dann ja auch dran. Genau, mein Platz 7, ein Spiel, was nicht sonderlich großartig ist, auch damals schon eigentlich nicht gewesen, aber ich war ein großer Fan der Reihe und war damals halt nicht kritisch genug, als dass ich das jetzt groß als ein Verbrechen wahrgenommen habe. Deswegen blicke ich da immer noch recht nostalgisch drauf zurück, nämlich Flucht von Monkey Island. Tatsächlich. Das habe ich damals gespielt. Also ich weiß nicht, ob es zum Launch war, aber zumindest auch nah am Launch. Immer am PC meiner Tante. Du hast es auch zum Launch gespielt oder am PC deiner Tante?
Deiner Tante. Deiner Tante.
Hast du es auch gespielt?
Am PC deiner Tante.
Hast du es gespielt?
Ich habe es gespielt,
ja. Kennst du meine Tante?
Leider nicht. Nee, ich habe das auch gespielt. Onkel? Relativ zum Launch.
Okay, Tom, bist du's?
Ich war damals schon ein bisschen enttäuscht.
Ja, verstehe ich. Ich glaube, mit 9 Jahren bist du noch nicht so richtig in der Lage, das zu visualisieren, dass du gerade enttäuscht sein kannst von einem Videospiel, weil es der krasse Shit, den du erlebt hast, jedes Mal. Ich habe aber Monkey Island 3 wirklich sehr, 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 sehr viel gespielt, auch als Kind. Das war
mehrfach.
Die ersten beiden Teile sind da gar nicht, existierten bei mir nicht. Das ist schon ganz ab und zu, aber das war auch alles ein bisschen zu alt und weird für mich. Und der dritte Teil war ja wirklich ein Traum. In seiner Präsentation, in seinen Dialogen, in seiner Musik, in allem. Und dann einfach diese Stimmen zu hören, und die Musik ist ja auch hervorragend von Flucht von Monkey Island, finde ich zumindest. Und dann hast du halt diese 3D-Steuerung gehabt, die halt Blödsinn ist, aber das hat mich einfach nicht gestört damals. Und was dann halt übrig blieb, waren diese lustigen Charaktere, das spaßige Writing, das heute sicherlich auch ich auf einer anderen Ebene wahrnehmen würde. Damals fand ich es einfach genauso gut, weil erneut kritisches Nachdenken existierte da noch nicht so richtig. Und ich hab's dann gespielt, ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber am Ende machst du irgendeinen Kram.
Monkey Combat!
Was ist das? Ja, genau, irgendwie sowas. Da hab ich irgendwie noch nach Walkthroughs nachgeguckt, wie du auf was antwortest, weil du hier irgendwie so Affenlaute machst oder was ist das?
Weißt
du
das noch? Ja, das ist, glaube ich, so eine Art Schere, Stein, Papier oder so. Ich weiß nicht, nach welchem Prinzip es funktionierte, aber es hat einfach nur lange gedauert und keinen Spaß gemacht.
Hat mein Horizont bei weitem überstiegen, habe ich deswegen auch da nie durchgespielt. Aber bis zu diesem Punkt habe ich es gespielt und hatte Freude damit.
Aber es hatte mal einer gerufen, Monkey Combat. Das finde ich wieder gut. Yes, aber es ist, also Monkey Island 4 habe ich eine komplizierte Beziehung mit, weil ich mag es auch dafür, dass Monkey Island ist. Ich finde die Sprecher wieder sympathisch, sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Und dass sie ein paar Sachen, dass sie ein paar Charaktere zurückholen aus den vorherigen Spielen und da sich ein paar Gags ausdenken. Und du hast halt Murray und du hast Otis aus Guybrushs früherer Crew und solche Sachen. Aber meine Güte, die Rätsel sind so anders und fehlgeleitet gewesen, weil es geht viel mehr in die Richtung mystartige, in sich geschlossene Logik-Puzzles, die keinen Spaß machen. Zum Beispiel das Prothesengeschäft gleich relativ am Anfang, wo du dann so Prothesen zusammensammeln musst. Das hat mich so genervt. Das hat so keinen Spaß gemacht. Monkey Combat auch nicht. Oder dieses mit dem Steinen, die du rumrollen musst, wo du bei Herman Toothrot dann auf der Insel am Ende bist. Auch keinen Spaß gemacht. Und früher waren die Rätsel einfach anders bei Monkey Island, weil sie sehr viel mehr dieses verquere Denken, wir machen einen Gag mit unseren Rätseln. Und das steckt hier so ein bisschen auch noch drin. Und die zweite Ebene ist, die Art von Humor hat sich geändert. Weil,
ja, ganze Geschichten erzählt hat sich sehr verändert, würde ich sagen.
Weil es noch mal sehr viel mehr in popkulturelle Referenzen reinging, dass du dann halt Star Buccaneers hast, was ein gutes Wortspiel ist, aber trotzdem auch ein bisschen weird. Und solche Geschichten. Oder Ozymandrill, der Gegenspieler, der dann einen Immobilien Hai ist oder sowas, irgend so ein Tycoon.
Hast du es von einigen Jahren noch mal durchgespielt? Du kannst dich so detailliert an alles erinnern.
Ich habe das auch mehrfach durchgespielt, ich habe das einfach relativ noch im Kopf. Und es war immer so dieses Hin und Her. Also es gibt, ich müsste es heute mal spielen, um wirklich
halt
zu sagen,
auch,
okay, macht mir das schon noch Spaß?
Ja.
Weil bei Grim Fandango ist ja jetzt nicht so lange her, da hatten wir ja das remastered. Das hat mir schon noch Spaß gemacht, obwohl das auch Rätsel hat, die sind super Blödsinn.
Oh ja, Grim Fandango habe ich auch nicht geschafft, durchzuspielen ohne Lösung.
Ohne
Walkthrough
ist das auch nicht so einfach. Und ich finde Grim Fandango, also ich mag die Story, die es erzählt, ich finde, sie könnte im letzten Akt noch ein bisschen Feinschliff gebrauchen. Aber Escape from Monkey Island könnte fast überall noch ein bisschen Feinschliff gebrauchen.
Mein Vergleich ist da immer Baphomets Fluch, der schlafende Drache, was der dritte Teil von Baphomets Fluch war, der ja auch zu 3D, einem 3D-Spiel damit wurde. Und es ist halt so faszinierend, das haben sie dann ja hiermit auch versucht, wie sie dann versuchen, okay, wir sind jetzt in 3D, wir müssen dann jetzt aber andere Rätsel machen, die in 3D irgendwie, ne, wie du sagst, diese Maschinen, an Maschinen irgendwie reparieren oder sonst irgendwas. In Baphomets Fluch war es dann entweder Platforming in Anführungszeichen, dass du einfach E gedrückt hast und dann ist er gesprungen, da wo er hinspringen will, und halt ganz viele Kistenrätsel hattest. Und halt in Monkey Island, in Escape from Monkey Island, das hat mich dann beides damals gar nicht gestört. Ich glaube, mich hat es wirklich einfach beeindruckt. Geil, 3D, wow, heftig.
Ich finde aber auch, der Stil ist einfach nicht so hübsch.
Nee, finde ich aus heutiger Sicht auch nicht.
Die Hintergründe sehen noch okay aus, aber die Charaktere voll weird teilweise, also sehr komische Proportionen. Was ich witzig finde, ist, es gibt ja immer die Scumbar in den vorherigen Spielen und hier gibt's die Lua-Bar, weil die Engine sich halt einfach geändert hat und deswegen wurde die hier benannt nach den technischen Spezifikationen. Was ich lustig finde, und die Lua-Bar ist dann halt so ein Tiki-Hawaii-Ding, wo du an so einem Drehkarussell Essen bekommst.
I like it.
Ja. Also es sind durchaus nette Details drin.
Kommen wir zum nächsten Titel, damit wir gut durchkommen, lieber Tom.
Ja, sorry. Platz 6. Crazy Taxi ist es bei mir. Das ist ein Spiel, das erst durch das vergangene Jahr im Wesentlichen auf diese Liste gekommen ist, weil ich früher keine Dreamcast hatte. Und ich weiß, dass ich mal später irgendwie die PC-Version, weil die bei einer Screen Fun dabei war oder so, gezockt habe und aber gar nicht verstanden habe, was das Spiel von mir will und damals auch mit diesem Arcade-Konzept noch nicht so viel anfangen konnte. Heute weiß ich das total zu schätzen, dass du das so in Bursts spielst, nicht 3 Stunden hintereinander, sondern eher mal so eine halbe. Und die Musik, die da drin ist, ist einfach super ansteckend. Dieses Ja. Und dann irgendwie noch Bad Religion und so ein Kram.
Das finde ich aber sehr, sehr gut. Ja. Und Bad Religion.
Naja, es sind, glaube ich, nur 3 oder 4 Songs in Crazy Taxi drin. Das heißt, du hörst die gleichen Songs immer wieder, aber sie passen halt so gut. Und man merkt, wie sie fehlen in den späteren Versionen, wo sie nicht mehr drin sind und ersetzt wurden. Und bei mir war so dieses Aha-Erlebnis zwischen, ich spiele Casual Crazy Taxi und kriege die ganze Zeit D-Ranks, weil ich einfach so denke, was soll ich denn besser machen? Ich bin so langsam. Und dann irgendwann mal in die Crazy Box reinzugehen, was quasi der Trainingsmodus ist, sagt dir noch keiner.
Okay.
Und da werden dir die Spielmechaniken beigebracht, weil es gibt sau viele Sachen, die du machen kannst. Es gibt so Turbo-Starts, die du auch während der Fahrt noch machen kannst. Bestimmte Arten, wie du sehr viel schneller umdrehst oder bremst im Spiel. Du musst ja immer manuell schalten und so ein Kram. Und wenn du das dann drin hast, dann hast du fast gar keine Downtime mehr in der Art und Weise, wie du fährst und bist immer im Boosten.
Mhm.
Und das ist so ein krasser Geschwindigkeitsrausch, weil dieses Spiel so schnelle 3D-Grafik hat. Das ist fantastisch. Und auch heute noch, also ich kenne kein anderes Spiel außer die anderen Crazy Taxis, die das ähnlich machen und da so dich in so einen Rausch bringen. Und da wird dann dieses eigentlich langweilig klingende Konzept von Fahrtaxi zu was super Spaßigem, weil auch die Städte sind so nicht zu groß, sind aber groß genug, als dass sie eine Herausforderung darstellen und du Routen kennenlernen musst und im zweiten Teil kannst du dann noch springen und da wird es alles ein bisschen komplexer. Aber ja, das ist ein Spiel, was ich, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, euch auf jeden Fall ans Herz legen möchte, wenn ihr so einen Hang habt zu so etwas Arcadigem, zu so Fun-Sport-Sachen. Es ist ein Verbrechen, dass weder dieses Spiel noch Daytona noch viele andere Dreamcast-Spiele nicht auf der Switch sind.
Crazy Taxi gibt es auch auf PC, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, aber da hat's halt die Scheißmusik. Aber
genau,
da kann man bestimmt
Musik. Ja, würde ich auch von ausgehen. Mein Platz 6, ebenfalls ein Rennspiel tatsächlich, haben wir sehr gut aufeinander.
Oh.
Also, es ist ein bisschen anderes Rennspiel, aber eines,
Ich hatte noch ein Rennspiel, wo ich überlegt habe.
Ja, also mit dem habe ich einfach wahnsinnig viel Zeit damals verbracht, ebenfalls von Marc präsentiert bekommen. Und ich erinnere mich daran, wie es mir die Augen weggebrannt hat. In der Grafik ist es Need for Speed Porsche.
Ach so,
nee. Need for Speed Porsche ist halt super weird heutzutage, weil das klingt halt wie so ein Werbespiel nebenbei, das irgendwie rausgehauen wurde, wo dann wenig Aufwand drin steckte. Heißt auch in Amerika Porsche Unleashed, was ich sehr lustig finde. Klingt wie so ein
Also gar nicht mehr Need for Speed?
Also doch, Need for Speed, Porsche Unleashed. Ist einfach so, wow, Porsche ist nicht dramatisch genug. Was halt einfach ein klassisches Need for Speed-Spiel ist. Aber du fährst halt nur Porsche-Autos. Aber halt in einer unglaublichen Fülle an wunderschönen Strecken, die die ganze Welt umfassen. Und du hast, die sind wahnsinnig abwechslungsreich. Die sahen sensationell aus damals. An die Musik erinnere ich mich noch, wie toll ich die damals finde. Und ansonsten kann man gar nicht mehr so viel anders drüber sagen. Es ist halt so ein klassisches altes, also nicht altes. Ja. Genau, es ist jetzt nicht Need for Speed 1 oder 2, die ja wirklich nochmal sehr andere Spiele sind. Aber halt eines dieser, dass das halt zwischen diesen ganz alten Need for Speeds und dann dem ab Underground so passierte, so ein bisschen so zu Hot Pursuit, also brennender Asphalt, passt dann noch am ehesten, nicht dem 2010er, sondern dem davor.
Ja,
das ist ja verwirrend.
Und
ist, glaube ich, heute auch nicht mehr erhältlich, weil natürlich ist halt auch so ein Lizenzding.
Ja, generell, die alten Need for Speeds haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten.
Ja, kann ich aber sehr, sehr empfehlen, falls ihr das gar nicht kennt, da mal reinzublicken. Das ist ein absolut unterschätzter Teil der Reihe, einer der absolut besten der Need for Speed-Reihe.
Ich will diese Art von Rennspiel wieder haben. Ich habe jetzt hier Hotshot Racing oder so, wie es heißt, gespielt auf der Xbox. Und das geht so in die Richtung. Es hat ja eher so diese Daytona-artige Low-Poly-Optik. Hat aber diese Art von Strecken, dass du wirklich verschiedene Strecken hast, die durch abwechslungsreiche Szenerie beeindrucken und verschiedene Stimmungen hervorrufen. Und da habe ich richtig Freude dran. Ich finde halt, das Spiel hat so andere Probleme auf spielerischer Ebene, wo es mich einfach nicht so ganz packt. Aber da dachte ich mir so, okay, wir sind fast da.
Da gibt es gerade so ein paar Dinge. Es ist jetzt auch Inertial Drifting, so heißt es, glaube ich, erschienen, was auch sehr in diesem Stil funktioniert. Und dann kommt jetzt bald, ich glaube, es heißt irgendwie Rally Drift oder sowas. Das wurde gerade auch angekündigt, ist jetzt auch direkt erschienen gestern. Es ist halt auch so wie dieses klassische Sega-Rally-Spiel, aber wurde auch auf unterschiedlichen Strecken fest. Alles so in einem Retro-Look, sieht super cool aus.
Muss ich mir mal gucken.
Ja, es ist so ein bisschen gerade so eine Retro-Racer-Welle,
genau,
die da
gerade
kommt.
Genau das, was ich vor ein paar Jahren noch gesagt habe, ne? Dieses, ich möchte gerne diese 90er-Jahre Retro-Racer-Nostalgie.
Outrun, ne?
Nee, eben nicht mehr Outrun. Outrun ist ja, also es sei denn, du nimmst Outrun 2, aber Outrun 1 ist ja noch dieses 2D-Ding. Und das
ich meinte Outrun 2 tatsächlich, die 3D-Variante
hatte ich im Blick dazu. Das Xbox-Spiel, was ja auch Sumo ist, glaube ich.
Ja?
Ich glaube, es sind die gleichen Leute.
Ja. Wollen wir zu deinem Platz 5 kommen, lieber Tom?
Jawohl, sehr gern. Mein Platz 5 ist schon wieder ein Sportspiel, nämlich auf dem N64, das zweite N64-Spiel, Mario Tennis.
Ja.
Es klingt so unspektakulär, wie es kaum klingen könnte. Es heißt nämlich wirklich einfach nur Mario Tennis, nicht Super Mario Tennis oder so, sondern einfach nur Mario Tennis.
Mario Tennis.
Mario, der spielt Tennis, das heißt Mario Tennis.
Tennis Mario? Nein, Mario Tennis.
Und das war das, ich weiß gar nicht, war es das erste Spiel? Vielleicht gab es auf dem Game Boy noch eins, aber auf jeden Fall das erste Tennisspiel mit Mario, das ich gespielt habe. Und eigentlich auch das erste Tennisspiel, was ich gespielt habe. Weil Virtual Tennis hatte keine Dreamcast, ist an mir vorbeigegangen leider. Und auf dem PC leider auch. Und macht dieses Spiel einen Spaß. Das ist wahnsinnig, wie schnell sie eine Tennismechanik hinbekommen haben, die sie durch so Fun-Sport-Allüren aufgebessert haben, dass du schießt ja leuchtende Bälle dann teilweise hin und her und die haben dann spezielle Fähigkeiten und so, aber noch nicht so dick aufgetragen. Also in Mario Tennis irgendwie Ultra Smash oder so, wo du dann groß wirst und Ultra-Shots den Gegner umherballerst, den man nur schwer ausweichen kann. Hier ist das sehr viel zurückgefahren. Ne? Also man kann es auch einfach nur als Tennisspiel genießen, entweder im Einzel oder im Double. Und mein Gott, hat das einen Spaß gemacht. Da habe ich mich so gern durch die Grand Prix gespielt. Und da hast du tatsächlich noch Charaktere freigeschaltet und Courts freigeschaltet. Und diese Courts hatten verschiedene Eigenschaften, wo sie auch wirklich ein bisschen kreativ wurden. In Mario Power Tennis dann eigentlich noch mal mehr auf dem GameCube. Aber ich mag diese geerdete, runtergefahrene Mario-Tennis-Variante auf dem N64 immer noch so mit am meisten. Mhm. Also Mario Tennis Aces ist ja ein relativ aktueller Ableger der Reihe, der auch richtig gut ist, der einen Story-Modus hat, den habe ich mit Mats bei der Superkreuzburg damals durchgespielt und wir hatten richtig Spaß dran. Aber darüber hinaus.
Das ist aber auch mehr ein Kampfspiel fast schon, ne? Mit seinen Metern und genau, Kontermöglichkeiten genau, und so.
Da finde ich, ist schon wieder ein bisschen zu viel auf dieser Ebene da. Und im Singleplayer gibt es dann relativ wenig zu tun, weil den Story-Modus hast du schnell durchgespielt. Du hast keine großen Charaktere, die du freischaltest, sondern die bekommst du online oder halt als Download oder so. Und das. Ach, da irgendwie stimmt da die Progression nicht so richtig, dass es mich so lange hat fesseln können. Aber Mario Tennis damals auf dem N64 konnte das und kann es heute immer noch, weil ich spiele das immer noch super gern. Und will da eigentlich, muss ich mal wieder eine Revanche gegen Mats spielen. Wird mal wieder Zeit. Das haben wir nämlich damals beim Retro-Sonntag bei Giga
gezockt. Ja, ich erinnere mich. mein Platz 5 ist ein Spiel, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass das bei dir noch auftauchen wird. Entschuldige, dass ich das jetzt dann bereits vorgreifen muss. Es ist nämlich die Sims.
Oh ja, das ist mein Platz 2.
Weiß ich ja, da erzählst du ja immer mal wieder auch drüber, wie zentrale Spielerfahrung das auch für dich damals war. Bei mir war es nicht ganz so zentral, aber immerhin auf Platz, also vor Königreich für ein Lama. Das heißt, es hat schon eine gewisse Wichtigkeit eingenommen in meinem Leben. Bei mir war halt Sims, dieses Spiel, immer dieses ungreifbare, verrückte Zukunftsspiel, denn das habe ich selbst nicht gehabt. Also ich weiß nicht, ob ich es jemals selbst dann hatte auf meinem PC oder erst Jahre später, weil als es rauskam und auch die ersten Jahre, erinnere ich mich halt immer daran, dass ich es bei Freunden gespielt habe oder bei Leuten, die ich nur grob kannte, die ich aber ausnutzen konnte, um bei den Sims zu spielen. Also ich hatte so einen Nachbar, mit dem hatte ich gar nichts zu tun. Ich kam gar keine Ahnung mehr, wie der hieß, dem habe ich wirklich nichts zu tun gehabt, habe aber irgendwie erfahren, dass der die Sims hatte und habe dann so Kontakt zu ihm aufgehoben und habe dann einfach war dann irgendwie 3-4 Mal bei ihm, wo wir dann einfach stundenlang Sims gespielt haben, dann wieder nach Hause gegangen und dann habe ich ja nie mehr mit ihm geredet, als ich dann davon genug hatte. weil dann hatte auch mein so ziemlich bester Kumpel Daniel, der bei mir auch in der gleichen Mehrfamilienhaus gewohnt hat, uns gegenüber direkt in der Wohnung im Flur, da war ich halt bei ihm ständig und er hatte auf seinem, oder die Eltern hatten auf ihrem PC die Sims und das haben wir gespielt und ich erinnere mich an so ein super lustiges Gespräch. Also man hat ja so ein paar Kindheitserinnerungen, die aus irgendeinem Grund doch sehr zentral in Erinnerung bleiben, während man sonst ganze Jahre einfach vergisst. Und das war so eine Kindheitserinnerung, wo wir beide irgendwie, weiß ich nicht, 6-7 Jahre alt sind. Ich kann es gar nicht, muss ja älter sein, weil Sim schon draußen war. Sagen wir mal 10-11 Jahre alt sind und sitzen da auf der Couch in dessen Wohnzimmer, wo dann auch der Schreibtisch mit dem PC und Sims stand, wo wir dann aufhören mussten zu spielen und gerade so ein bisschen traurig auf dem Sofa saßen und uns damit befassen mussten, dass wir jetzt rausgehen müssen zum Spielen und waren gerade dann fertig mit Sims spielen, wo wir darüber ein ausführliches Gespräch gehalten haben, wie absolut sinnlos es ist, dass Eltern ihren Kindern verbieten, PC zu spielen, weil wir sind ja nicht dumm, wir würden ja aufhören, wenn es kritisch werden würde und wir werden unseren Kindern niemals verbieten, in irgendeiner Art und Weise PC zu spielen, egal wie lange das ist, weil wir denen da vertrauen. Und ich weiß noch voll, wie wir dieses ganz intime, wichtige, große Gespräch für
diese
hatten, wo wir schon wussten, wir werden das besser machen. Heute blicke ich da drauf und sage, ja, du hast damit niemals aufgehört, kleiner Robin. Super tolle Musik, super tolles Spiel. Ihr kennt das alle.
Ja, die Musik kennt ihr allein, wenn ihr ein Superkreuzbuch gesehen habt, weil Matzi überall einmal. Ja. Aber zu Recht, Kaufmodus, Baumodus, beste Musik. Und ja, bei mir war das auch voll der Mega-Hit. Es ist eines der wenigen Spiele, bei dem ich mich erinnern kann, dass auch mein Bruder das gern gespielt hat. Ich habe 2 Brüder. Einer hat wirklich bei uns gelebt und war zu PlayStation 1-Zeiten ein Videospieler. Also da hat er gezockt, auch mal Tomb Raider und Tekken und so ein Kram gehabt. Und auf seiner PlayStation habe ich damals Spider gespielt. Ein Spiel, was heute keiner mehr kennt, fand ich super gruselig. Man spielt eine Spinne tatsächlich. Es ist, glaube ich, ein Wissenschaftler, der zur Spinne wurde. Egal. Und da, als die Sims rauskamen, hat er auch wieder aufgehorcht. Und das fand er plötzlich super faszinierend. Und dann war es so dieses Ding, dass er auch gerne mal den PC besetzt hat, an dem die Sims lief, was nicht auf meinem eigenen war, sondern auf dem halt geteilten PC bei uns in der, im Haus. Und dann war es auch nicht immer so, dass er wollte, dass wir das zusammenspielen, sondern er mich wirklich ab und zu rausgeschickt hat. Und ich weiß, das ist irgendwie noch eine Erinnerung, die fest da drin ist.
Der nervige kleine Bruder.
Ja, es ist wirklich so dieses, ich will das jetzt allein spielen.
Ja.
Heute kann ich das nachvollziehen, damals war es so, aber es ist, ich habe das dann auch sehr viel alleine gespielt und es hat mich vor allem jahrelang begleitet, weil es hat ja noch Add-ons bekommen und die ersten 2, 3 oder so habe ich auch noch mitgenommen. Und war super fasziniert und finde heute auch immer noch, die Sims 1 ist, glaube ich, immer noch mein Lieblings-Sims, weil es diesen sehr eigenen Charme hat durch diese vordefinierte Grafik. Das ist ja nicht komplett 3D, dass du dich in allen umgucken kannst. Und ich finde, es hat noch viel mehr diesen Puppenhaus-Charme als die späteren Spiele. Hm. Die ich dann aber auch noch gerne mochte. Also vor allem Sims 3 habe ich dann wirklich wieder sehr gern gespielt. Und Sims 1 ist aber wirklich so dieses Ding, irgendwie mit dem ersten Add-on oder so, dann ganz viele Gartenzwerge hergestellt von einem der Sims, also über den Handwerksskill. Und dann hat der wirklich, also am Tag 10 Stunden lang Gartenzwerge produziert. Der Garten stand voll mit Gartenzwergen. Die hast du dann alle im Kaufmodus verkauft. Hast damit mehr Geld gemacht als mit fast jedem anderen tatsächlichen Beruf. Mhm. Hast quasi von zu Hause aus gearbeitet. Social Distancing. Und hast dir dann eine Wunderlampe gekauft und die dann gerieben und dann kam ein Genie raus. Manchmal hast du was Positives gekriegt, aber eventuell auch was Schlechtes. Und ich glaube, man konnte sogar sterben. Weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig. Also durch diesen Genie.
You get death.
Ja, ja. Und das war dann so, auf die Art und Weise reich zu werden. Aber dann natürlich später auch so den Cheat, die Cheats benutzt, Rosebud und so. Mhm. Und sich die krassesten Häuser gebaut, weil allein das ja schon Spaß gemacht hat. Mhm. Einfach nur ein Haus bauen und einrichten macht halt Spaß.
War für viele, und ich glaube, ich würde mich dazu auch zählen, so ein bisschen auch das Highlight. Also es gibt ganz Leute, die nur diesen Teil gespielt haben, diesen Häuserbaupart.
Ich kann es verstehen.
Die Musik, ja.
Und das ist übrigens in Sims 4 großartig. Dieses Drag and Drop, die Steuerung haben die so gut hinbekommen von der Art und Weise, wie du dein Haus da baust. Das macht da auch wieder richtig viel Spaß.
Sehr schön. Dann würden wir jetzt zu deinem Platz 4 kommen, lieber Tom.
Genau, die Sims ist, wie gesagt, bei mir auf Platz 2. Bei dir war das die
Platz
5. Genau. Mein Platz 4 ist ein Spiel, über das ich erst vor kurzem schon ausführlich geredet habe. Nämlich ein PlayStation 2 Launch-Titel Tekken Tag Tournament. Das Spiel, das bei mir so die Liebe für das Prügelspiel-Genre geweckt hat, da möchte ich gar nicht noch mal so intensiv drauf eingehen. Ich mochte die Spielmechanik, mochte die Charaktere. Yoshimitsu und Horong sind immer noch die besten Boys. Und die Musik dieses Spiels ist absurd. Das ist, glaube ich, mein Lieblings-Tekken-Soundtrack. Das ist optisch so ein Aha-Erlebnis gewesen damals. Das sieht ja heute noch gut aus, dieses Spiel, weil auch das Art-Design sehr stark ist. Und wenn ihr da mehr zu wissen wollt und es auch in Aktion sehen wollt, es gibt einen Return to the Party von mir von vor ein paar Monaten. Und dann habe ich ja auch noch mal eins gemacht zu Tekken 4. Das könnt ihr euch da angucken.
Habe ich das irgendwie falsche Erinnerung, dass Keiichi Okabe mal Tekken-Soundtracks gemacht hat?
Beteiligt, ja.
Okay, aber nicht an diesem Teil.
Das weiß ich gar nicht hundertprozentig. Aber auf jeden Fall, ja. Also er hat diverse Tekken-Tracks.
Okay. Das ist gar nicht so schlimm, dass du dich hier kürzer gefasst hast, weil du kannst ja direkt zu deinem Platz 4 kommen, denn mein Platz 4 ist ja bereits genannt. Das war nämlich Pokémon Stadium. Und dann kannst du einfach direkt weitermachen.
Richtig, dann habe ich noch zwei Spiele quasi. Okay, dann kommt mein Platz 3. Das ist nämlich Diablo 2.
Yes.
Das 2000 erschien für den PC. Ich habe in der letzten Folge, in der vorletzten Folge dieses Formats, wo wir die Spiele des Jahres 2001 besprochen haben, schon über Lord of Destruction geredet. Mhm. Viel von dem gilt einfach auch hier. Diablo 2 ohne Lord of Destruction ist zwar das schlechtere Spiel, aber es ist immer noch Diablo 2 und immer noch die Suchtspirale schlechthin. Wahnsinnig tolle Atmosphäre und Musik, absurd gute CG-Cutscenes, die auch heute noch sehr stimmig sind. Das war wirklich noch Blizzard zur Hochzeit, nicht zur Zeit, wo sich Entwickler abspalten und ein eigenes Studio machen, weil sie den Schnauze voll haben von Activision. Und das, man merkt das auch diesem Spiel an, wie viel da ineinander greift, wie viel Spaß ich hatte, die Skill-Trees zu bearbeiten, wie viel Spaß ich hatte mit meinem Totenbeschwörer, den ich am meisten gespielt habe in dem Spiel, später dann aber auch sehr gerne die Amazone gezockt. Und ja, es ist schwierig, glaube ich, heute Diablo 2 zu spielen, ohne Lord of Destruction. Ich glaube, das macht niemand, weil einfach Lord of Destruction so sinnvoll dieses Spiel
arbeitet. Ja, das ist ja wie Warcraft 3 ohne.
Ja, ja, ich überlege gerade. Das habe ich noch nie gehört von jemandem, der sagt, ich mochte Lord of Destruction. Ich spiele lieber in 640 mit 480.
Nee. Ich mag The Fallen Throne nicht, sowas.
Hä? Ja, genau. Das denkt man selten drüber nach. Aber vielleicht gibt's das ja. Aber nee, also Diablo 2 ist einfach Kultklassiker. Hört euch da gerne auch nochmal die Besprechung aus dem letzten Podcast an.
Kam da der
Bei dir war damals schon das Ding, oder? Dass Diablo einfach nicht so.
Ja, genau. War? Das ist da eine Ding. Auch da mag. Hat es zum Verrecken gespielt. Also wirklich, also sehr viel so unfassbar gespielt. Viel. Und ich hatte es halt immer gesehen, aber hatte nie selbst, das hat irgendwie nie was in mir gekitzelt. Das sah damals geil aus, aber trotzdem habe ich nie für mich gedacht, das will ich jetzt spielen. Obwohl er das wirklich dutzende Stunden lang gespielt hat. Das
war gab's, brutal damals.
Gab es davon jetzt eigentlich auch diesen Re-Release oder dieses Remaster-Ding? Oder war das der erste Teil irgendwie in Diablo 3? Da war doch irgendwas, was wir das mal gemacht hat.
Es gibt, sie haben ja, es ist auch so mehr schlecht als recht, aber quasi Diablo 1 in Diablo 3 okay. als Event-Jährliches so war's. Eingebaut. Ja. Aber es im Wesentlichen auch nur so halbherzig.
Ja, ja. So sehr man halt ein Spiel in einem anderen Spiel
genau, es gab mal, kann. Es gab mal das Gerücht, dass ein Diablo 2 Remaster kommen soll.
Gerücht war das, okay.
Und dann kam auch die Ankündigung von Teil 4 und nichts weiter. Okay. Aber es wäre eigentlich ist es ein No-Brainer, sollte man meinen. Hm. Ist momentan ein bisschen schwierig, alles mit Blizzard.
Ja, vielleicht auch besser so. Guck dir Warcraft 3 an, wer weiß. Dann hassen alle plötzlich Diablo. Genau.
Dann funktioniert der Multiplayer nicht mehr, ja, kannst das alte doof. Spiel nicht mehr spielen.
Oh ja, genau. Das war ja, das muss man immer damit bedenken.
Weil da auch wieder die Sache, die meiste Zeit, also ich habe sehr viel Multiplayer gespielt, aber die meiste Zeit habe ich es alleine gespielt.
Ja.
Wenn das jetzt ein Remaster kommen würde und der Singleplayer wieder gut funktioniert,
ja, dann halt an Regal.
Wäre ich auch zufrieden.
Genau. Damit. Mein Platz 3 ist ein Spiel, bei dem ich eine etwas komplizierte Historie habe, weil das habe ich die längste Zeit, also das habe ich nur ein bisschen selbst gespielt, aber mir komplett halt angeguckt und das reicht auch sehr, um dieses Spiel wertschätzen zu können und das so sehr sogar, dass es auf Platz 3 bei mir landet, nämlich The Longest Journey.
Oh, das habe ich sehr viel mal gespielt.
Ja?
Ich habe es nie durchgespielt.
Damals zum Launch oder wann hast du das gespielt?
Nee, schon ein paar Jahre da drauf. Aber ich habe Erinnerungen daran, wie wir irgendwie so eine Feier hatten bei uns zu Hause.
Ja.
Und ich hatte, also so Menschenversammlungen ja, ja. waren halt nie so mein Ding. Und
diese Feier wäre für dich The Longest Journey gewesen, die durchzustehen.
Und habe dann so die Erfahrung, wie ich noch bis in die Nacht hinein dieses Spiel gespielt habe mhm. und wie sehr mich das reingesogen hat und dann aber auch irgendwann wieder verloren. Ich kann nicht sagen.
Es ist extrem langatmig. Dieses Spiel hat endlos lange Monologe, über die, du kommst ja in so ein Fantasy-Reich hinein und hast dort wirklich Stunden um Stunden um Stunden von Exposition, die dir die Welt erklärt und die Völker, die es gibt und wie die zusammenhängen und was du zu tun hast. Es ist halt wirklich the longest fucking journey. Es lässt sich da sehr viel Zeit. aber
auch im Titel.
Genau, macht das halt alles auch wahnsinnig, wahnsinnig gut. Es ist ein sehr langsames Spiel. Es ist ein wirklich sehr, sehr, also du musst dir da wirklich Zeit lassen. Und das habe ich ja auch selbst gemerkt, habe mir dann so gedacht, so, das dauert mir alles zu lange, das selbst zu spielen. Und ich habe es dann mir dann komplett als Walkthrough halt angeguckt und habe dann halt, wenn irgendwie ich ab und zu mir dachte, okay, diese Rätselpassage brauche ich jetzt nicht sehen, habe ich es ein bisschen übersprungen. Deswegen ist es halt mit einem Sternchen auf diesem Platz 3, aber es ist so ein bisschen auch auf Platz 3, weil es halt auch dann diese Serie startete, die dann Dreamfall bekam, damit dann zu Ende gebracht wurde, weil es nicht niemand interessiert hat. Und dann Jahre später mit Dreamfall Chapters tatsächlich noch sein Ende gefunden hat, dass ich dann ja auch beides gespielt habe, vor irgendwie 3 Jahren, glaube ich, nachgeholt. Und das ist eine sehr, sehr coole Reihe mit einem super, super, super starken, großartigen Ende. Wie es das zu Ende bringt, ist wirklich super, super toll. Und The Longest Journey fällt so ein bisschen aus dem Rahmen, weil ja dann Dreamfall und Dreamfall Chapters auch 3D-Adventures sind, die bis sehr viel, also die sind schon noch man merkt, dass sie inspiriert sind von Point-and-Click-Adventures, aber es ist halt nicht dieses mega klassische Point-and-Click-Adventure, wie es Longest Journey ist. Trotzdem ein hervorragend geschriebenes Spiel, damals entwickelt von Funcom, die heute ja vor allem mit ihren Age of Conan spielen oder Conan Exile bekannt World. Sind. Secret World, genau. Die haben jetzt aber nichts mehr damit zu tun, weil der Macher dieser Reihe, der das erschaffen hat und auch geschrieben hat, hat dann selbst Red Thread Games gegründet, womit sie dann auch Dreamfall und Dreamfall Chapter das gemacht haben. Die haben gerade erst ein Spiel, das heißt Draugen, veröffentlicht. Ich weiß, habe ich nicht gespielt, ist recht kurz, glaube ich. Ging relativ unter von letztem Jahr. Aber The Longest Journey, falls ihr einfach auf gut erzählte Geschichten steht, solltet ihr euch das dringend mal näher angucken und dann viel Sitzfleisch mitbringen.
Ja, ich habe das als atmosphärisch einfach sehr stark in der und wieder Protagonistin.
Genau.
Was schön
ist. War damals immer noch was sehr Besonderes. Ist heute auch noch mal was Besonderes, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Also, dass es halt eine Protagonistin ist, die eine Protagonistin ist und nicht einer von zwei Geschlechtern, die du selbst auswählst, ist, finde ich, immer noch.
Das haben wir heute oft, aber es
genau.
liegt auch ein bisschen an der Art Spiel, die wir heute oft haben.
Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall besser als 2000, aber trotzdem denke ich mir immer noch,
trotzdem unsere Horizons und so. Also
genau, halt genau.
Gut, dann ist ja jetzt Platz 2.
Dein Platz 2, ja genau, da müsste ich ja direkt mit meinem Platz 2 kommen, wa? Weil genau, dein Platz 2 ist ja die Sims.
Genau.
Und mein Platz 2 hatten wir noch nicht. Genau, da muss ich mal kurz den Timestamp hier reinmachen. So, mein Platz 2, ein Spiel, was ich nachgeholt habe. Da war ich viel zu jung für im Jahr 2000, um das zu spielen und wertschätzen zu können. Und ich bin froh, dass ich es nachgeholt habe, weil mit zunehmender Jahreszahl wird es immer schwerer zu spielen. Allein, weil es halt aussieht, wie es aussieht. Nämlich, ich rede von Deus Ex. Dem Original Deus Ex-Spiel. Ein Spiel, was sehr in seiner Zeit behaftet ist, weil es halt erneut ein 3D-Ego-Spiel ist und die sind gealtert, wie kaum andere Spiele gealtert sind. In ihrer Steuerung, in ihrem Interface. Die sind
gerade von id Software gemacht worden.
Das stimmt. Und in ihrer Präsentation auch. Ich hab das dann. Ich meine mich zu erinnern, dass ich das als eines der letzten Spiele, wenn ich sogar das letzte Spiel gespielt habe, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Das war so ein Ding, ich hatte dann ja gekündigt, hatte dann irgendwie ein paar Wochen Zeit, wo dann der Umzug vorbereitet wurde und wo ich dann nicht gearbeitet habe, der Übergang halt zu Giga. Und da habe ich dann tatsächlich Deus Ex durchgespielt. Das hat deswegen so einen seltsamen, traurigen, nostalgisch-melancholischen Unterton auch bei mir, wenn ich drüber nachdenke. Also traurig ist falsch, aber nostalgisch-melancholisch ist, glaube ich, eher richtig. Einfach, weil ich es beim Spielen auch immer wusste, so, wo krass ist das gerade. Ich verbringe gerade meine Zeit mit Spielen, bald bin ich nicht mehr hier und meine Freunde, aber das Spiel hat mich dann so begeistert, dass ich das dann halt wirklich mit viel Begeisterung durchgespielt habe, weil spielerisch, also man kann so viel darüber reden, wie es in seiner Präsentation aussieht und wie es auch ab und zu eingesprochen ist, ist nicht immer ganz sensationell. Aber im spielerischen Aspekt ist es noch immer großartig. Sogar großartiger als, also machen wir es an den Sequels fest, einfach in der Art, in den Mengen der Herangehensweisen, die du tatsächlich durchführen kannst und in der Konsequenz, mit der er sich dann auch erzählt. Wenn du in Deus Ex anfängst, deine Heimatbasis oder die Polizisten alle einfach anzuschießen, dann kannst du das machen, kannst du das Spiel nicht durchspielen. Aber der sagt dir, du kannst es machen, du musst dann auch mit den Konsequenzen leben. Wenn du das in der Human Revolution machst, dann ist halt, sagt halt einer, du hast alle Polizisten erschossen, ganz schön doof. Anyway, hier ist der nächste Auftrag. Ist auch spielerisch die bessere Art und Weise, aber diese Konsequenz, die Deus Ex in all seinen Belangen damit trägt, ist schon was ziemlich, ziemlich Besonderes und ein revolutionäres Spiel, das heute, also Spiele wie Dishonored und Prey haben diesem Spiel ganz, ganz, ganz viel Tribut zu zollen.
Du kannst sehr viele Spiele, von sehr vielen Spielen so eine Linie zurückziehen, die auf Deus Ex zeigt, weil das als so ein großes Meisterwerk galt und gilt. Bei mir haben diese Nachholversuche leider nie geklappt, weil es mir dann zu sperrig war, zu altbacken, was witzig ist, wenn gleich mein Platz 1 kommt. Aber es ist trotzdem halt, also es stimmt schon, es ist seiner Zeit verhaftet. Ich weiß es trotzdem sehr zu schätzen. Hm. Und ich höre immer wieder, dass Deus Ex viele der Dinge, die dann etabliert wurden in diesem Genre, noch mit am besten macht.
Ja.
Also gerade wenn du es vergleichst mit seinen Nachfolgern, weil Deus Ex 2, Human Revolution und Mankind Divided, keines dieser Spiele reicht gefühlt von der Fanwahrnehmung an das heran, was Deus Ex 1 geschafft hat.
Und ich sag das auch als jemand, der Human Revolution vor allen Dingen sehr gerne mag, aber es ist halt trotzdem eine andere Ebene als der erste
Teil.
Genau,
und das ist fast schon, stimmt mich das ein bisschen traurig, weil ich so denke, okay, dann wurde das einfach immer noch nicht überboten. Warum wurde das noch nicht überboten? Weil so Spiele wie in Dishonored oder Prey, finde ich, gehen schon noch mal so ein bisschen in andere Richtungen, weil die Handlung so sehr in den Hintergrund rückt und da eher so dieses Gameplay, diese Vielfalt der Möglichkeiten, in denen du ein Level bewältigst, das steht im Vordergrund. Und ich habe bei Deus Ex mal das Gefühl, es ist beides. Also, dass da auf jeden Fall diese Verschwörungshandlung sehr.
Es ist halt komplex auch in seinen Thematiken, die es anspricht, über Terrorismus und wie auch Staaten mit Terrorismus zu tun haben, wie es gesteuert wird. Gesellschaftliche Konsequenzen. Voraus. Absolut, also aus einer erzählerischen Sicht, aus einer spielerischen Sicht, erneut, behalte mal im Kopf, was Ego-Shooter im Jahr 2000 so gemacht haben und dass du da denkst, okay, wir machen jetzt ein Ego-Perspektive-Spiel, aber machen dann ein Rollenspiel da draus, das aber trotzdem, wo du auch rumballern kannst, das ist wirklich, also, wir sagen jetzt zum fünften Mal, aber es ist eine Zeit wirklich so weit voraus, das ist sehr faszinierend.
Erschien Soldier of Fortune, da konnte man Leuten die Geschlechtsteile wegballern.
Was auch ein Fortschritt war, der leider nicht dann oft, also nicht in jedem Spiel mehr vorkam, was auch doof ist.
Ja. Also wie gesagt, ich habe es halt selbst nicht so intensiv gespielt, da kann ich.
Ja, ich meine mich auch zu erinnern, dass du halt auch kommuniziert hast, dass du halt gesagt so, ich kann das nicht mehr spielen grafisch. Habe ich irgendwie so in Erinnerung, dass du das mal so.
Naja, also Grafik ist, glaube ich, gar nicht unbedingt, das ist so ein bisschen alles.
Ja. Es gibt tatsächlich diverse Mods, mit denen man es deutlich besser machen kann. Ich glaube, es gibt Threaded Mods, die heißt Better Deus Ex, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie heißt so, die wirklich einfach so alles durch die Bank weg, Steuerung, Interface, Grafik verbessert. Da kann man, ich habe auch ein paar genutzt damals, also man kann sich das schon wirklich ganz gut anpassen, aber dieser grundsätzliche Stil, diese flachen Gesichter, die so wie aufgeklebt wirken, das ist halt, das lässt sich jetzt nicht
ändern. Das wäre eigentlich mal ein Spiel, was von einem Remake sehr stark profitieren würde.
Wenn es ein optisches Remake wäre nur, Also ich glaube, wenn das ins Spielerische reingeht.
Spielerisch halt im Sinne von, dass sich alles wieder gut anfühlt, aber nicht, dass man die Möglichkeiten reduziert oder so. Also
das wäre ein krasser Balanceakt, das wäre sehr interessant.
Nicht runtergedummt werden, genau. Es wäre auf jeden Fall schwierig. Es ja. könnte sehr leicht nach hinten
losgehen. Weil sehr, sehr viele Möglichkeiten, dieses Spiel besser spielbar zu machen, sind dann doch Sachen, die auch das, was ich halt sage.
Genauso gelb machen wie die anderen Spiele.
Ja, no. Aber allein halt, dass es halt diese Fail-State gibt, die nicht klar kommuniziert werden, womit du einfach einen Spielstand zerstörst, das ist nicht besonders gut oder spielerfreundlich. Nee. Aber es ist etwas.
Ich finde, da braucht es halt einfach nur ein Game Over.
Cooles. Sure, vielleicht ja. Aber es macht halt diese Welt nachvollziehbarer, echter, wenn du halt wirklich merkst, ich kann das machen und da muss ich mit den Konsequenzen
leben. Oder wenn dann ein Fenster aufploppt, was dir sagt, du kannst noch weiterspielen, du kannst noch Nebenquests machen oder so, aber die Hauptstory hast du dir vermurkst.
Maybe,
willst du den letzten Checkpoint laden?
Möchtest du es remaken? Du hast ein paar gute Ideen. Ich würde es dir geben. Tom, du hast meinen Auftrag.
Okay, warte. Unreal Engine 4 Tutorial.
Kann man Deus Ex in Unity entwickeln? Google Enter.
Ist das nicht Copy-Paste? Kann ich nicht einfach die Endung ändern?
Deus Ex. Neu.
Ja, genau. Mein Platz 1 ist leider nicht sehr spannend, wenn ihr die 2001er Ausgabe gehört habt, weil es einfach der Vorgänger des Spiels, was da bei Platz 1 wurde, nämlich Shenmue. Und ich kann auch fast genau wieder das Gleiche sagen. Ich habe so viel über Shenmue geredet, deswegen will ich das gar nicht allzu groß nochmal breit treten, weil es ja auch Videos bei uns gibt, die das gut erklären. Aber es illustriert trotzdem ganz gut, was für einen Eindruck diese Spiele bei mir hinterlassen haben, was sie wie sehr ich diese Stimmung schätze, die diese Spiele hervorrufen, wie gerne ich in dieser Welt bin. Und ich trage jetzt schon seit Wochen mit mir dieses Verlangen rum, Shenmue 1 nochmal zu spielen und will mir dann aber auch die Zeit nehmen, ne, dann so voll da einzutauchen und so. Einfach, weil ich das so liebe, dass sowas Eigenes ist. Beim letzten Mal hatten wir diese sehr schöne Vergleichsdiskussion mit Gothic, wo das teilweise ähnliche Eigenheiten sind, weißt du?
Da spricht ähnliche Rezeptoren im Hirn.
Ja, genau. Wo Gothic macht sowas sehr Eigenes, was die Welt auf bestimmte Arten und Weisen glaubwürdig macht. Mhm. Und Shenmue genauso. Ja. Und das machen moderne Spiele heute nicht.
Und in den meisten Fällen ja auch aus guten Gründen, nicht? Aber irgendwie ist es trotzdem.
Aus Gründen der Massenkompatibilität großenteils, ja. Aber genau, Shenmue ist da halt was sehr Eigenes, so wie Gothic was sehr Eigenes war. Ja. Und ich weiß es wahnsinnig zu schätzen und das, obwohl ich es erst 2018 gespielt habe. Und damit will ich das an der Stelle schon beenden und dir Platz lassen für deinen Platz 1.
Den du auch kennst, ne? Du weißt schon, was es ist.
Ach so, ja, ich weiß tatsächlich, was es ist.
Es ist sehr, 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 also ich habe eigentlich bin in diese Liste reingegangen, das mache ich jetzt nicht auf Platz 1, das wird zu lame, aber dann habe ich diese Liste gebaut und das muss ich natürlich auf Platz 1 setzen, das ist nämlich Dino Crisis 2.
Yeah, Shutakumi.
Der kommt halt beides zusammen, ne? Wir haben hier ganz, ganz viele Spiele, die ich damals gespielt habe, wo ich sehr nostalgisch drauf hin zurückblicke, Königreich von Lama, Pokémon Stadium, die vielleicht nicht sehr nationell sind, die mir aber sehr, sehr wichtig sind. Und dann gibt's halt Spiele, wo ich sage, die sind einfach spielerisch immer noch sehr, sehr toll und kann man heute noch spielen. Und Dino Crisis 2 ist eines dieser Spiele, wo beides, finde ich, zutrifft. Dino Crisis 2 ist heute immer noch ein cooles Actionspiel, das halt in seiner Zeit behaftet ist, weil es halt diese festen Kameraperspektiven und Tanksteuerung hat. Und daran muss man sich gewöhnen, ja. Aber es ist jetzt nicht so per se, dass ich sage, das wird heute besser gemacht, Punkt. Es wird heute anders gemacht und es ist auch nicht schlecht, dass es anders gemacht wird, aber für das, was es macht, das macht es auch heute noch echt ganz gut.
Ja, ja. Also ich habe auch so viel jetzt alte Resident Evils gespielt und Dino Crisis 1 gespielt, immer mit der Tanksteuerung und ich habe da inzwischen gar keine Berührungsprobleme mit. Das ist einfach ein anderer Steuerungsstandard, aber ich finde den nicht schlechter oder besser als eine kameraabhängige Steuerung und gerade für vorgerenderte Hintergründe eigentlich ist das schon besser als kameraabhängige Steuerung, weil du einfach in die Richtung weitergehst, in die dein Charakter
zeigt. Also ich würde dir wissen, wir sprechen aus heutiger Sicht, weil du einfach die Analogsticks hast und so und dann hast du halt andere Steuerungsmöglichkeiten, die, wo du es dann schöner darstellen kannst. Aber was ich halt sagen würde, damals gab es keine bessere Alternative. Weil wenn du das dann, wenn du das so nicht vorgerenderten Hintergrund machst, sei es einfach ungleich schlechter aus. Und dann hättest du noch die Steuerung ohne die Analogsticks, womit das scheiße wäre. Also nicht
vorgerenderten Hintergrund? Also wenn ich eine Third-Person-Perspektive habe, dann will ich ja keine Tank-Steuerung.
Ja, ja, genau. Aber die Nicht-Tank-Steuerung wäre ja damals auch scheiße gewesen, weil du keine zwei Analogsticks meistens gehabt hättest.
Ja, genau. Aber an einem bestimmten Punkt gab sie ja. Also dann waren es immer die Optionen. Aber es ist eine komplett andere Diskussion.
Ja, sorry.
Und ich habe erst vor kurzem gesehen, dass ich Dino Crisis 2 auf einer alten GameStar-DVD hatte oder CD. Und habe die dann mal in den alten PC eingelegt, den uns Olixon geschickt hat. Und das läuft da problemlos. Mhm. Also ich kann Dino Crisis 2 dort auf dem PC spielen und habe mich direkt wieder durch so ein paar Dinos geballert. Ja. Und ich habe ja vor einem Jahr oder so Dino Crisis 1 mal gespielt und dann festgestellt, das ist das will zu sehr einerseits Resi sein und ist es dann aber nicht gut genug. Und Dino Crisis 2 sagt einfach nur, nee, wir wollen geil viele Dinos abballern.
Ja.
Und das macht es halt sehr gut und das macht sehr viel Spaß, dem zuzugucken oder es selbst zu spielen. Deswegen kann ich total nachvollziehen, woher da die Faszination deinerseits kommt. Und andererseits ist Dino Crisis 2 dafür verantwortlich, dass Shu Takumi einen Stein im Brett hatte bei Capcom, was ihm die Entwicklung von Ace Attorney ermöglichte.
Was ebenfalls hervorragend ist. So. Es ist einfach, es hat hervorragende Musik, sehr ruhige Musik teilweise, die man sich gar nicht so erwarten würde von dieser Art von Spiel. Es hat so geile CG-Sequenzen aus damaliger Sicht, die toll waren. Es hat eine völlig abgefahrene Zeitreisegeschichte, die gar keinen Sinn ergibt, aber so super geil ist, weil sie so dumm ist. Und dann noch große T-Rexe, die von einäugige T-Rexe, die von Raketenwerfern beschossen werden. Ich mag es heute immer noch sehr, sehr, sehr gerne. Ein Spiel, was ich jederzeit durchspielen kann, dann auch in 2-3 Stunden, wenn du es einmal, wenn du es einmal kennst. Und was ich jedem empfehlen würde, dass er es nachholen sollte.
Es ist ja witzig, es ist ja im gleichen Jahr erschienen wie Resident Evil Code Veronica auf der Dreamcast, was quasi so der nächste Schritt dieser Art von Spiel war, wo wirklich auch grafisch sich was getan hat und so. Und da finde ich einfach den Kontrast sehr witzig, weil Dino Crisis 2 sagte sich ja, nee, Survival ist das nicht mehr.
Nee, überhaupt
Horror
nicht.
Horror eigentlich auch nur
Punkte für alles, was du tust.
Genau, es ist ja richtig, stimmt, das ist ja noch mal arcadiger. Mhm. Aber dass das halt funktioniert in dem gleichen Korsett, finde ich ganz witzig. Und ich finde faszinierend, dass du einerseits diese Abspaltung von Resident Evil hattest und auf der anderen Seite die Devil May Cry-Abspaltung von Resident Evil, wo auch das erste Devil May Cry feste Kameraperspektiven hat zu teilen. Und sich Devil May Cry durchgesetzt hat, aber Dino Crisis nicht.
Stimmt,
das ist ein Verbrechen. Das muss korrigiert werden, Capcom. Capcom. Da kann man doch was machen.
Come on, Capcom. Schon mal vor, Capcom würde einfach eine AAA feste Kameraperspektive Tanksteuerung Dino Crisis 4 machen. Das wäre unvorstellbar, aber auch sehr, sehr toll. Möchtest du deine Liste noch einmal durchgehen zum Abschluss, lieber Tom?
Ja, kann ich machen. Also von 10 bis 1 haben wir Pokémon Stadium, No One Lives Forever, Baldur's Gate 2, Shadows of Arm, Tony Hawk's Pro Skater 2, Crazy Taxi, Mario Tennis, Tekken Tag Tournament, Diablo 2, The Sims und Shenmue.
Haben wir zwei recht unterschiedliche Listen mal wieder, was mich sehr freut. Meine Liste besteht nämlich aus ebenfalls von 10 zu 1 Hitman, Agent 47, Alice oder American McGee's Alice, Königreich für ein Lama, Flucht von Monkey Island, Need for Speed Porsche, The Sims, Pokémon Stadium, The Longest Journey, Deus Ex und Dino Crisis 2.
Sehr schön. Es gab sehr viele Spiele in diesem Jahr, die noch das Potenzial hätten, bei mir zu landen. Colin McRae Rally 2.0, da habe ich sehr viel gespielt. Ich dachte erst, das ist das Spiel, bei dem du
war ich auch sehr am
landest.
Überlegen.
Ja, Total War ist in diesem Jahr gestartet mit Shogun. Mhm. Wir hatten, du hattest Deus Ex erwähnt, Thief 2 gab es aber auch. Wir hatten Star Trek Voyager Elite Force, da habe ich auch überlegt, weil ich das super gerne
gespielt habe. Ich auch! Hab, nicht, sorry, bei mir war es Elite Force 2. Das habe ich gespielt.
Bei mir war es der erste Teil ja von Raven, glaube ich. Ist tatsächlich ein guter Shooter im Star Trek-Universum und Voyager war halt damals genau mein Ding. Wir hatten Banjo-Tooie und Perfect Dark und Majora's Mask, aber leider Majora's Mask hat ja bei mir bisher nie so richtig geklickt. Ich hätte bei dir noch erwartet, dass du Counter-Strike irgendwie mit draufbringst.
Ja, da war ich, das ist doch, also was für, es ist ja die Ursprungs-, 1.6 quasi. Oder?
Also ich glaube, das ist der Release gewesen, der offizielle von, wo die Mod nicht mehr eine Mod war, sondern ein eigenes Spiel.
Und mein Ding ist halt Source. Also Source ist halt das, womit ich die meiste Zeit verbracht habe.
Das hatte ich gar nicht so im Kopf. Und halt, es war die Dreamcast-Zeit. Wir hatten Space Channel 5, Jet Set Radio, Marvel vs. Capcom 2, Power Tennis 2, Virtua Tennis, Skies of Arcadia, Street Fighter 3, Third Strike. Alles Spiele, die ich noch nicht genug oder überhaupt gespielt habe und die alle Potenzial hätten, bei mir in dieser Liste zu landen.
Wir machen in 2 Jahren noch mal eine 2000er-Liste. Oder du machst noch mal eine.
Einfach eine Dreamcast-Liste.
Und dann, genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder.
Und für euren Support.
Und auch für euren Support, ganz, ganz genau. Ich werde jetzt gar nicht weiter große Sachen verkaufen. Ihr kennt euch ja aus, werde diesmal schnell zum Ende kommen und einfach noch einmal sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Das hat Spaß gemacht.
Yes. Tschüssi.